This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In dieser Sendung gehen wir weiter mit den 80er Jahren und sind inzwischen beim tollen Filmjahr 1983 angelangt. Das ist ein Filmjahr, das werden wir in diesen zwei Teilen, die wir noch besprechen werden. Das ist ein Filmjahr, in dem es sehr viele kalte Kriegsfilme gibt, aber auch sehr viele Kriegsfilme, Atomkriegsfilme, wo der Krieg dann tatsächlich zu einem heißen wird und die ganze Welt zerstört wird. Das ist mir aufgefallen, als Arne und ich unsere liebsten Filme zusammengetragen haben. Es geht sehr oft um den Konflikt zwischen Westen und Osten. Aber wir fangen mal an mit einem eskapistischen Film, der auf einem ganz anderen Planeten spielt oder auf mehreren Planeten spielt, nämlich die Rückkehr der Jedi-Ritter und mit dieser Musik. Kennen wir alle, das war John Williams. Arne, ich muss dich leider darauf hinweisen, dass ich gleich einen kleinen Vortrag halten werde, in dem ich versuchen werde zu erklären, warum die Rückkehr der Jedi-Ritter, so wie in den meisten Rankings auftaucht, nicht etwa der drittbeste Film der gesamten, wie viele Filme gibt es denn insgesamt, 11 oder 12 Filme ist, sondern tatsächlich der zweitbeste. Ich finde ihn noch besser als Krieg der Sterne 1, eine neue Hoffnung. Aber bevor ich diesen kleinen Vortrag halten werde, möchte ich mal kurz mit dir nochmal besprechen. Das ist mir beim Wiedergucken des Films aufgefallen. Er beginnt ja mit dieser Texttafel, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wenn man das als Kind gesehen hat, ne? Also die normale Vorstellung von Science Fiction und von dem, was irgendwie noch nicht möglich ist, spielt ja im Grunde genommen immer in der Zukunft. Mir hat das damals ein komplett neues Bild von Science Fiction und von der Zukunft gegeben, dass es überhaupt möglich sein kann, dass eine Zivilisation, die weiterentwickelt ist als wir, also sprich mit Raumschiffen und Laserwaffen, tatsächlich vor uns gelebt haben kann. Das ist eine Sache, die wurde als Kind damals schon beigebracht, war ein bisschen schwer zu verstehen, aber im Endeffekt besser als jeder Physikunterricht.
Retro-Science Fiction sozusagen oder die Erinnerungen an die Vergangenheit der Zukunft.
Genau.
Oder die Zukunft der Vergangenheit.
Ja, und das nur kurz vorweg. Ne? Also man hat damals schon mitbekommen, dass diese Leute, die Star Wars entwickelt haben, schon ein bisschen weiter waren als der normale generische Science-Fiction-Autor. Aber nun will ich mal kurz mal erklären, was an diesem Film so toll ist. Zunächst einmal hatten die Filmemacher eine sehr große Hürde zu überwinden, denn wie alle Geeks wissen, hat Harrison Ford sich keinesfalls bereit erklärt, automatisch einen Vertrag für den dritten Teil zu unterzeichnen, sondern er ließ es sich offen. In Imperium schlägt zurück wurde ein Carbonit eingefroren und dann an Jabba the Hutt verkauft. Nun waren die Autoren und die Filmemacher standen vor der Herausforderung, den gesamten ersten Akt dieses Films, der kurioserweise sowieso nicht aus 3 Akten besteht, sondern nur aus 2, damit zu verbringen, Harrison Ford innerhalb von 45 Minuten Spieldauer, jetzt nicht realistischer Filmdauer, aus den Fängen dieses adipösen Wurms irgendwie herauszubekommen. Das heißt, nur weil Harrison Ford diese Star-Power hatte, die sich nach Jägers, Flaw und Schatzes von 81 Jahren sozusagen noch vermehrt hat, mussten die sich irgendwas überlegen, wie sie jetzt Harrison Ford wieder unter die Lebenden kriegen konnten. Das ist aber trotzdem eine tolle Erzählung gewesen auf Tatooine. Das war die Gelegenheit, sehr viele Puppen fortzuführen. Es gab ja ursprünglich auch David Cronenberg und David Lynch als Regisseure zur Auswahl. Man müsste sich mal vorstellen, was die angestellt hätten mit diesen ganzen Sandkreaturen, wie die bei denen ausgesehen hätten. Mal ganz zu schweigen von den Ewoks. Es gibt ja diese Vorbehalte über diesen Film, weil viele sagen, Stichwort Ewoks, Rückkehr der Jedi-Ritter sei ein Kinderfilm, ein Kinderpuppenfilm, gerade wegen der Teddybären, und das sei etwas, was es in Teil 1 und Teil 2 noch nicht gegeben hätte. Mal ganz unabhängig davon, dass George Lucas selbstverständlich, wenn er die technischen Mittel gehabt hätte, Nicht umsonst hat er ja sich vor allem die Spielzeugrechte gesichert, anstatt die Einspielergebnisse, seine ersten beiden Filme auch so gemacht hätte. Und dieser Film zeigt doch Szenen, die in ihrer Brutalität über das hinausgehen, was Imperium schlägt zurück und Krieg der Sterne gemacht haben. Man sieht also eine Tänzerin, die derart schlecht tanzt, dass sie in den Keller geworfen wird, wo sie innerhalb von Sekunden gefressen wird. Es gibt einen Soldaten Jabbas, dem der Ranko in den Kopf beißt und in derart zerkaut, dass man nur noch die Klaue sieht. Und dann gibt es auch noch so einen herzhaften Hub. Der Rancor selber wird von einem runterfahrenden Gitter erledigt, das ihn durch den Nacken auf den Boden nagelt. Also das sind Sachen, die gab es sonst wirklich in überhaupt keinen Film zu sehen. Von daher kann man dieses Argument, das sei ein Kinderfilm, auch nicht wirklich gelten lassen. Ich möchte noch kurz auf ein paar andere Sachen zu sprechen kommen. Danke für deine Geduld, Arne. Dieser Film, ne? Also man sagt ja, also viele sind ja irgendwie nicht darüber, oder viele gehen ja nicht damit d'accord, dass Luke Skywalker irgendwie so ein Schweiger geworden ist, dem man irgendwie die Reife, ein Jedi geworden zu sein, nicht wirklich abnimmt. Man muss aber mal kurz einen Vergleich ziehen, gerade auch nochmal zum Thema Kinderfilm. Man muss mal an den ersten Star Wars Film denken. Da gibt es ja tatsächlich noch eine Szene, in der der Bauernsohn auf seiner Farm so ganz gedankenversunken so ein Spielzeugmodell eines imperialen Raumschiffs nimmt, das durch die Lüfte gleiten lässt und dann auch so Wuschgeräusche dabei macht. Also man muss auch hier nochmal sehen, halt irgendwie, er fing als Bauernsohn an und endete dann letzten Endes als stiller Schweiger. Also ich fand das im Grunde genommen schon in Ordnung. So, ich möchte nochmal kurz abschließend, gleich bist du nochmal dran, auf die ganz großen Momente des Films zu sprechen kommen. Also zum einen ist der, er hat vielleicht den größten Witz, den jeder Star Wars Film überhaupt hat, und er war noch nicht mal beabsichtigt. Vielleicht erinnerst du dich dran, am Anfang landet ja Darth Vader im halbgebauten Todesstern und wird begrüßt von einem seiner Generäle, und dann sagt er etwas zu ihm, was ich so noch gar nicht gehört habe und das erstaunlicherweise auch nie irgendwie jemandem aufgefallen ist. Da sagt der General zu ihm: Lord Vader, was für eine freudige Überraschung, und verzieht dabei keine Miene. Also wie kann denn jemand geglaubt haben, dass man das weder glauben machen kann, dass man sich auf ihn freut? Mit diesem Terrorregime ist überhaupt nicht damit zu rechnen, dass man überhaupt Gnade erfährt. Aber, so, jetzt fange ich langsam zu meinem Ende. Arne, du siehst schon leicht genervt aus. Ich muss aber diese Gelegenheit nutzen, über diesen Film nochmal zu reden, weil wir es vielleicht sonst nie wieder tun. Die großen Momente entstehen natürlich dadurch, weiß jeder, dass Darth Vader am Ende Luke Skywalker retten wird. Und es ist erstmals Filmemachern gelungen, Emotionen eines Antagonisten zu zeigen, obwohl man nur seinen Helm sieht. Man sieht nur die Lichtblitze, wie die reflektieren in seiner Maske. Ich glaube, das war auch ein Vorbild für Daft Punk, was sie später gemacht haben. Die haben ja auch versucht, sehr viel Emotion über die spiegelnde Maske zu zeigen. Und es hat trotzdem funktioniert, obwohl man kein Mienenspiel darunter erkennen kann. Also er wirkt derart lebendig unter der reflektierenden Maske, dass man das Gefühls hin und her, als es darum geht, ob sein Sohn sterben soll, in voller Linie bei ihm spürt. Und das ist eine ganz große Regiemeisterleistung, die ich danach eigentlich nur noch selten gesehen habe. Überhaupt, Vader hat für mich die größte Entwicklung in diesem gesamten Film. Er tötet nur eine einzige Person, nämlich den Imperator selber. Und er ist die ganze Zeit eher so ein Knecht und Melancholiker. Ihm ist irgendwie der Charme oder sozusagen der bösartige Charme ein bisschen abhanden gekommen. Ein Gedankenspiel wäre natürlich trotzdem, sich zu überlegen, wenn es am Ende nicht mehr zur Versöhnung zwischen Sohn und Vater gekommen wäre, also Luke noch ein paar letzte Worte mit mir reden kann, sondern der letzte Auftritt Vaders daran bestanden hätte, wie er den Imperator diesen Strahlenschacht hinunterwirft, dann wäre der Eindruck entstanden oder hätte entstehen können, was ein reizvoller Gedanke ist, dass Vader das nur deshalb getan hat, weil er danach nämlich mit Luke die Galaxis beherrschen will und nicht Frieden mit ihm finden will, sondern einfach nur einen Konkurrenten aus dem Weg geschaltet hat, damit er mit Luke zusammen ein bösartiges Gespann bilden kann. Das ist natürlich jetzt nicht mehr entstanden, weil die beiden sich am Ende nochmal vertragen haben und er gesagt hat, ich habe dich und die Schwester, ne, dich und Leia, ihr habt mich gerettet, alles wird gut.
So. Ich erinnere mich an die Szene, die du beschrieben hast, die Begrüßung von Darth Vader durch den Flottengeneral, oder was ist der? General?
Ja, das Inspektor, ist also Admiral.
Ne? Generalinspektor der dunklen Flotte. So als eine eisige Ironie, und musste sehr lachen, als ich den Film, ich glaube, vor einem Jahr etwa gesehen habe. Ich habe dir damals, glaube ich, sogar geschrieben, das war an einem Wochenendtag. Und habe mich erstmals seit damals wieder mit dem Film befasst, mit dem Imperium-Film und mit Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ja.
Denn damals habe ich den Film der Jedi, war der erste Film, den ich sehen durfte, den ich sehen konnte, hatte das 12. Lebensjahr vollendet und konnte mir eine Kinokarte kaufen. Damals bedeutete es noch etwas. Und nun, ich war sehr überzeugt, das heißt ja allgemein, der Imperiumsfilm sei der beste, der zweite Film. Und ich stimme dir zu, der dritte ist wahrscheinlich der zweitbeste Film.
Ja, der hat einfach Herz.
Mein Liebster.
Der hat einfach Herz. Man hat mit der Darth Vader geht eine sehr starke Entwicklung durch. Er wird zum guten Menschen. Wenn auch erst im Angesicht seines Sohnes. Er ist ein großer Melancholiker. Er sagt zu: Mein Sohn, für mich ist es zu spät. Ne? Also sein Leben ist abgelaufen. Man kann sich natürlich rüberstreiten, was sollen die ganzen Puppen. Aber ich habe es vorhin schon erklärt. Also ich glaube, George Lucas hätte das von Anfang an so gemacht, wenn er die Mittel gehabt hätte. Davon mal abgesehen, im ersten Teil gab es den albernen Wolfman mit seinen Glühlampenaugen. Also ich finde, die haben alles richtig gemacht. Han Solo wollte, also Harrison Ford wollte am Ende unbedingt sterben, das wurde ihm verwehrt. Er sagte, Han Solo hat keine Mutter, keinen Vater, er hat irgendwie keinen richtigen Auftrag, es bringt nichts, wenn er überlebt. Natürlich wäre es eine Überlegung wert gewesen, ihn zu töten, aber das war nicht die Ausrichtung dieses Familienfilms. Ne?
Naja, es wäre falsch gewesen, auch natürlich im Hinblick auf die damals ja wahrscheinlich noch nicht geplanten, beabsichtigten weiteren Filme. Ne? Ich weiß nicht, wann Lucas das eingefallen ist.
Lucas hat doch behauptet, er hätte von vornherein, was natürlich Quatsch ist.
Sicher nicht.
Ja, er sagt, er hätte von vornherein 9 Filme überlegt und mit Star Wars von 77 wäre von vornherein Teil 4 gewesen. Lustigerweise hat er den Titel Eine neue Hoffnung, was sozusagen die Fortsetzung einer neuen Trilogie ankündigt, erst 4 Jahre später hat sich ausgedacht. Ja. Also das halte ich alles für Quatsch.
Es wäre auch eine sehr, sehr lange Produktionspause gewesen nach dem dritten Film. Nämlich ungefähr 17 Jahre.
Er hätte die Entwicklung der digitalen Effekte erspürt, aber schon geahnt, dass man sie hätte reifen lassen müssen. Das ist alles Legendenquatsch. Also das glaube ich einfach nicht. Vielleicht kann man noch kurz sagen, dass Richard Marquand die Regie übernommen hat. Er hat ja unter anderem Die Nadel, ne, mit Donald Sutherland gedreht. Ist dann Ende der 80er, ich glaube 1989, an einem Schlaganfall gestorben. George Lucas, der bekannt ist für seine knappen Aussagen und knappen Beurteilungen, die aber oft irgendwie den Nagel auf den Kopf treffen, hat ja gesagt, dieser Mann kann gut mit Schauspielern umgehen, deshalb will er ihn haben. Und er macht einen soliden Job. Irvin Kershaw hat auch schon einen super Job gemacht für Imperium. Also da hatte George Lucas ein gutes Händchen bewiesen.
Ja, also Marquins Leistung bei der Nadel war ganz erstaunlich. Nun, er hatte Donald Sutherland. Also es ist nicht schwer, einen Thriller mit Donald Sutherland zu drehen, in dem der, ich glaube...
Der spielt einen Deutschen, oder?
Ja, ein Spion. Ich glaube, er ist kein Deutscher, aber... Er spioniert im deutschen Auftrag auf einer britischen Kanalinsel, glaube ich, und er soll von einem U-Boot abgeholt werden und verliebt sich aber, ich glaube, in die Frau des Leuchtturmwärters und wird dann schwer verletzt und schleppt sich über die Insel und schwimmt dann zu dem U-Boot, das vor der Küste angelt. Also,
das war
schon ein berühmter Thriller, bevor es den Film gab. Mir ist der Autor jetzt entfallen. Einer der großen, beliebten Thriller der 70er Jahre und kurz darauf die Verfilmung. Jedenfalls hat Marquand da ganze Arbeit geleistet. Die beiden anderen Darsteller sind auch sehr gut. Und Marquand hätte noch schöne Filme machen können.
Ja.
Nun kommen wir zu einem, du wirst gleich die Musik einspielen, kommen wir zu einem der großen, wie soll man sagen, Kriegsfilme jener Zeit, Under Fire von Roger Spottiswoode. Spottiswoode, amerikanischer Regisseur, der einige Jahre später mit Mörderischer Vorsprung, einen Film mit Tom Berenger und Sidney Poitier.
Arne, du weißt doch, wir müssen unsere Zuhörer unterhalten. Wir müssen die Musik einspielen. Mhm. Sonst hören sie uns nachher nur reden. Jerry Goldsmith.
Ja,
so, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Mach bitte weiter.
Ein erfahrener Soundtrack-Filmmusikkomponist. Under Fire handelt, kurz gesagt, von dem Guerillakrieg in Südamerika. Nicaragua ist wahrscheinlich gemeint. Gene Hackman spielt die Hauptrolle neben Nick Nolte. Nick Nolte ist ein Fotograf, der in verschiedenen Kriegsgebieten sich bewährt hat und der Kriegszustand zur zweiten Natur geworden ist. Er bewegt sich überall bei Händen. Er kommt, glaube ich, gerade aus Asien und hat den Auftrag, die Todesschwadron in Südamerika zu fotografieren, was auch bedeutet, dass er Kontakt finden muss zu den Aufständischen, zu den Rebellen. Und Gene Hackman ist ein rücksichtsloser, zynischer Botschafter dort, also ein Verwalter, ein Attaché des Krieges. Ne? Die Amerikaner profitieren so oder so davon. Und Hackman hat aber eigentlich den Auftrag, die Verhältnisse da für die CIA, ich glaube, er ist, man weiß ja nie genau, ist es ein Botschafter, ist es CIA-Agent oder ist es CIA-Agent und Botschafter.
Doppelagent.
Ja, Doppelagent. Jedenfalls amerikanische Machenschaften. So. Und der aller zynischste ist ein richtiger Kriegshund, nämlich Ed Harris als Söldner.
Der, das war da bestimmt eine seiner ersten Rollen.
Oder? Ja, das war sehr früh. Und er ist dann als Nebendarsteller auch recht bekannt geworden, hat dann größere Aufträge bekommen. Aber hier ist es schon die dritte Hauptrolle, vierte Hauptrolle ungefähr. Und das bleibt insofern in Erinnerung, als die Pointe des Films dann am Ende ist. Will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es nimmt kein gutes Ende mit Gene Hackman, es nimmt aber ein sehr gutes Ende für Ed Harris, denn Ed Harris arbeitet einfach für die andere Seite am Ende.
Wie war so, der denn?
Rebellen sind erledigt und jetzt nimmt er den nächsten Auftrag an.
Wie war der denn politisch motiviert, der Film? Also die Nicaragua, die Contras, das war ja ein sehr großes Thema. Ich erinnere nur an The Clash und Sandinista, um mal einen Rolling Stone-Bezug nochmal einzubauen.
Ja, es gibt auch Salvador von Oliver Stone.
Stimmt. Wie war denn Under Fire eigentlich politisch motiviert? Also welche Position hat er denn mehr vertreten?
Ja, das ist ein nicht moralisierender Film, das macht ihn so gut und bedeutend. Ein Jahr später kam, glaube ich, Schreiendes Land. Auch ein amerikanischer Film, der aber von Kambodscha handelt. Und Na, Under Fire ist ein Film, steht in der Tradition der realistischen Filme wie, ich glaube sogar im selben Jahr, ein Jahr vorher, Vermisst von Costa Gavras mit Jack Lemmon. Jack Lemmon, der seinen Sohn in Chile sucht, ein Reporter, der sich da engagiert hat und der verschwunden ist. Und Jack Lemmon reist dann aus den USA nach Santiago de Chile und sucht seinen Sohn. Aber Under Fire, das ist kein Film der Anklage, sondern der zeigt einfach, was passiert, wenn man mit einem kleinen zerbeulten Auto durch die verwüsteten Straßen fährt und auch nicht sicher sein kann, ob es einen Hinterhalt gibt, was passiert, wenn man versucht, mit der Guerilla Kontakt aufzunehmen, was Kriegsjournalismus bedeutet, was Kriegsfotografie bedeutet und dass man sich zwischen allen Fronten bewegt und jeden Moment kann eine Bombe hochgehen. Das erinnert, also das ist so ein bisschen ähnlich wie Good Morning Vietnam, wo auch gezeigt wird, dass alles ein Hinterhalt sein kann.
Ah, ich habe mir echt, ich war ja sehr still, ich habe ihn leider lange nicht gesehen, habe es leider auch zur Vorbereitung nicht geschafft, ihn zu gucken. Das muss ich noch machen. An dieser Stelle fällt mir gerade noch mal kurz was ein. Manchmal zeichnen wir unsere Sendungen ja schon vorher auf und können dann auf aktuelle Wünsche nicht mehr eingehen. Wir haben einige Leserbriefe bekommen und Kommentare, auch Filme, die wir bitte besprechen sollten in der Folge 1982. Wir haben einige vergessen. Citizen zum Beispiel und einer unserer treuesten Hörer hat gesagt, The War sollten wir besprechen. Das hatte Arne sogar auch überlegt, wenn ich richtig verstanden habe. Manchmal sind die Listen aber so schnell gefüllt und wir plappern uns so lange um Kopf und Kragen, dass wir dann irgendwie nicht mehr dazu kommen. Das gilt jetzt an alle. Also Leute, wenn ihr das hört, wir versuchen so viel einzubauen, wie es geht. Für 1983 haben wir insgesamt auch wieder 20 Filme rausgesucht, können leider nicht alles machen. Einige werden wir auch in anderen Sendungen behandeln. Das nur ein kleiner Hinweis an euch.
Über The Wall sprechen wir immer und schreiben wir immer mindestens über die Platte, wenn nicht über den Film, Konzertfilm The Wall.
Always on our mind.
Also Wall ist ja eigentlich immer, wir haben im letzten Jahr über Us and Them, Roger Waters großen Konzertfilm gesprochen.
Stimmt. Aber dann machen wir jetzt mal weiter in unserer Liste, die wir da haben, mit einem Fantasy-Film. Ihr seht, Arne versucht es politisch zu machen. Ich versuche mit Fantasy heute ein bisschen dagegen zu halten, wobei ich auch noch zu den Kalten Kriegs- und Heißen Kriegsthemen komme. James Horner, der Komponist, hat die Musik gemacht. James Horner werden wir auch noch ein bisschen oder häufiger treffen, da der 83 ein großes Jahr, unter anderem Something Wicked This Way Comes von Ray Bradbury, also die Verfilmung von Ray Bradbury, die wir zwar nicht besprechen, aber der Soundtrack ist gut, sowie Testament, den wir noch besprechen und eben Krull. Das ist ein Film, der ursprünglich von Drachen handeln sollte, The Dragons of Krull, aber das wurde dann aufgegeben, weil der ein Jahr vorher ins Kino gekommene Film Der Drachentöter ein großer Flop war, also die Zeit war noch nicht reif vor Game of Thrones mit Drachen umzugehen. Dies ist ein Film, der besonders, der gefloppt ist, aber den ich ganz tief in meinem Herzen habe, weil er so ein tolles Worldbuilding hat. Worldbuilding meint ja irgendwie glaubhafte Inszenierung einer fiktiven Welt und ihrer Gesetze. Das ist ein Film, der nicht auf einer originären, also einer literarischen Vorlage fußt, sondern tatsächlich komplett neu entworfen wurde. Es ist ein Fantasy-Film, der von einem Prinzen handelt, der ganz klassisch seine Prinzessin befreien muss, weil die nämlich von einem außerirdischen Biest, der Außerirdische heißt wirklich Biest, entführt worden ist auf dem Planeten Krull. Und das Problem ist, man kommt da nicht so einfach an sie ran, weil das Biest seine Festung teleportieren kann und an jedem Morgen von einem Ort zum anderen gebracht wird. Man kann sie nur erreichen, wenn man blitzschnelle Pferde klaut. Die haben brennende Hufen. Das versucht der Prinz zu schaffen und organisiert sich dafür eine Verbrecherbande mit goldenem Herzen, die ihn unterstützen. Dazu noch Freddy Jones als weiser Mentor, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht, als auch das sogenannte, das war damals meine Lieblingswaffe, Fünf-Klingen-Schwert. Das ist so eine Art Bumerang mit ausfahrbaren Klingen. Im Original heißt es ein bisschen besser Glaive. Und mit dieser Waffe kann er das Biest töten. Dieser Film hat zum Glück eine große Fangemeinde. Also ich glaube, die beiden Russo-Brüder von den Avengers hatten auch schon über, oder sagen immer scherzhaft in Interviews, ja, den würden wir gerne als Remake machen. Es gibt natürlich so bestimmte Elemente daran, die man nur gemacht hat, um auf Biegen und Brechen Erfolg zu haben. Zum Beispiel haben die bösartigen Slayers Monster, das ist die Armee des Biests, Speere, aus den Laserstrahlen verschossen werden können. Das ist in der Fantasy-Welt streng genommen Quatsch. Aber das hat man halt gemacht, um Star Wars-Fans abzuholen. Peter Yates hat die Regie geführt. Der hat ja unter anderem gemacht Die Tiefe und Bullet. Zwei sehr unterschiedliche Filme, gerade im Vergleich zu Krull. Nun weiß ich gar nicht, warum man dann ausgerechnet das angenommen hat. Mir gefällt das Worldbuilding. Ich finde, das Schloss sieht super aus. Das ist ein bisschen wie bei Escher mit so Brücken, die sich immer wieder im Kreis bewegen. Die Sumpfszenen in den Pinewood-Studios sind super aus. Also sowohl wie durch die Moosbrille fotografiert, als auch teilweise kubistisch. Also in diesem Film stimmt für mich alles. Er leidet halt teilweise darunter, dass du aufgrund der Spezialeffekte, visuelle Effekte gab es noch nichts, Probleme hattest, Dinge gut und glaubwürdig aussehen zu lassen. Ah, und jetzt habe ich schon wieder so zugedonnert mit den ganzen Sachen.
Ja, und über Krull wusste ich bisher nichts.
Aber Peter Yates, der ist ja im Begriff.
Peter Yates, selbstverständlich. Bullet. Wie könnte man die Tiefe vergessen? Natürlich die Autojagd in Bullet, ja. Aber die Tiefe aus anderen Gründen auch mit Nick Nolte und mit Jacqueline Bisset. Also das war dann auch ein sehr großer Erfolg, ich glaube 1976 oder 77. Profitiert auch etwas vom Erfolg des Weißen Hais.
War ja auch Peter Benchley,
ein Abenteuer, ne? Ein Taucher, Abenteuer.
Gleiche Literaturvorlage. Peter Benchley hat ja, die Tiefe auch geschrieben. Ja. Ne?
Also Benchleys zweiter Roman wahrscheinlich. Ne?
Denke ich, ja. Also falls Jaws das Debüt war. Ja,
ja.
Du bist ja auch ein Swashbuckler-Fan, Arne, ne?
Ja.
Deswegen lohnt sich der Film. Also ich behaupte, dass dieser Prinz Colvin, gespielt übrigens von Ken Marshall, der danach ziemlich schnell die Haare verloren hat und heute nicht mehr wieder
zu erkennen ist. Ken Marshall.
Ja, dass der beste Swashbuckler ist seit diesen alten Sachen mit von Douglas Fairbanks und Errol Flynn. Also ich habe selten einen Fechter gesehen, der so vital und biegsam gekämpft hat.
Aber dann kam Kevin Costner als Robin Hood.
Ja, aber der ist ja zum Beispiel, der war ja kein Fechter. Ja. Also das war zwar ein Schwertkämpfer und ein Bogenschütze, ne? Ja. Aber der war halt nicht irgendwie, das war schon fast wie Fred Astaire, dieser Ken Marshall. Da macht noch mit Lizette Anthony, die danach sehr abgetaucht ist. Ich habe sie danach zum ersten Mal im Depeche Mode Video von I Feel You gesehen, so als Sirene, die Männer verführt. Naja, also, ach du Mensch. Zwei Leute haben da mitgemacht, die danach erst Karriere gemacht haben. Nämlich einmal Robbie Coltrane, den wir ja kennen als Detektiv, aber auch als Hagrid. Und Liam Neeson. Liam Neeson hat auch einen dieser Verbrecher gespielt. Also er war vielleicht nicht Sprungbrett für viele Leute, aber er war zumindest halt irgendwie so ein Eintauchen in so eine erste Welt. Naja, dieser Film war ein Flop. Ich versuche ihn in Ehren zu halten. Ich hoffe irgendwann auf ein Remake. Den Soundtrack kann ich jedem empfehlen. Wir machen jetzt mal weiter nach dieser schnellen Fahrt mit Krall mit dem nächsten Film, den Arne vorstellt und dieser Musik. Ja, das war aus The King of Comedy von Martin Scorsese. Über diesen Film werden wir sicherlich ein bisschen länger reden, weil der uns beiden viel bedeutet. Ich stelle trotzdem folgende Behauptung in den Raum, Arne. Ich finde De Niro einfach nicht lustig. Natürlich spielt er jetzt jemanden, der sich bemüht, lustig zu sein und deshalb nicht lustig ist. Aber ich finde ihn auch tatsächlich als bemühten Comedy-Darsteller, der unfreiwillig lustig sein kann, nicht lustig. Und ich glaube, das ist verfehlt, weil man soll trotzdem über ihn lachen, weil er so ein trauriger Eule ist.
Er spielt einen dicklichen, unlustigen Mann mit Schnäuzer.
Ja.
Und der immer zu Witze erzählt, Witze aufschreibt, sich Witze ausdenkt und keiner lacht. Und er lebt noch bei der Mutter, ist also das Klischee, dass wir aus, wer King of Comedy nicht gesehen hat, der kennt vielleicht den Joker. Und der Joker ist natürlich nach dem Vorbild von Robert De Niros Figur, des King of Comedy, der das eben gerade nicht ist, modelliert. Ja, das ist ein trauriger Mann, der sich selbst ungeheuer witzig findet und der es dann nicht erträgt. Also er eifert einem Talkshow, Late-Night-Show-Moderator nach, der von Jerry Lewis gespielt wird. Das ist der Clou und der Coup des Films von Martin Scorsese. Etwas überraschende Entscheidung, denn Scorsese hat nie eine Komödie gedreht. Auch dieser Film ist keine Komödie, sondern ist ein Horrorfilm. Also der King of Comedy sieht nachts immer Jerry Lewis und Jerry Lewis ist ein eigentlich zynischer Talkmaster, der sich jovial gibt. Und das ist er überhaupt nicht. Er verachtet sein Publikum.
Ja, wie Lewis im wahren Leben, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Ja, das wurde oft gesagt, dass Lewis möglicherweise ein Zyniker war, jedenfalls ein Profi. Man kann bei Jerry Seinfeld, der das letzte Interview, wenn nicht geführt, dann doch gefilmt hat mit Jerry Lewis, kann man ihn noch einmal erleben als jemanden, der eben nicht lustig war, sondern der immer gesagt hat, das Fabrizieren von Witzen oder die Komik an sich ist eine Mechanik, ist ein Handwerk, es muss professionell gemacht werden. Von Mel Brooks kennt man ähnliche Aussagen, der auch bei Jerry Seinfeld übrigens Comedians in Cast Getting Coffee zu sehen ist. Und Jerry Lewis beleidigt also seinen größten Fan, der ihm dann schließlich, der ihn besucht, der ihm auflauert, auf seinem, der an der Tür klingelt und der öffnet, glaube ich, die Haushälterin. Ja. Und
du, das ist übrigens meine liebste Jerry Szene Lewis überhaupt. Entschuldige bitte, das ist wirklich, bevor wir es sagen, das ist wirklich also die liebste Scorsese-Szene überhaupt, glaube ich, in dem Film. Also wie Jerry Lewis eine Bedrohlichkeit ausstrahlt, weil er gleich platzt. Und diesem Rupert Pupkin sagen will, dass das, was er gemacht hat, dass es Hausfriedensbruch ist, dass es Einbruch ist, ne? Und dann immer zögert, ne?
Er sagt aber lange gar nichts.
Er sagt lange nichts,
seit dem tödlichen Blick. Rupert Pupkin redet auf ihn ein. Ich glaube, er hat einen Freund mitgebracht.
Die Freundin ist mit ihm dahin gefahren.
So. Und die beiden stehen sogar im Vestibül und Louis sagt noch immer nichts. Und
Tennisschläger in der Hand.
So wütend, der kommt vom Tennis oder will gerade Tennis spielen, hat den Pullover um die Schultern gelegt. Und er kann es nicht fassen, dass Rupert Pupkin dort hingekommen ist mit seiner Freundin und sie gehen durch die Räume sogar. Also sie fangen schon an, sich die Fotos an den Wänden anzusehen. So, und dann kann Louis das nicht mehr aushalten. Und dann wird er so ausfällig und dann begreift Pupkin überhaupt erst, dass er nicht lustig gefunden wird und dass sie nicht beste Kumpels sind. Er hat sich vorgestellt, in seiner Fantasie war immer klar, dass Jerry Lewis, der Talkmaster, ihn eigentlich empfangen möchte in den Studioräumen, wo er immer abgewiesen wird. Er sitzt immer im Foyer und wartet und wartet. Und die Empfangsdame sagt ihm so, ich glaube nicht, dass Jerry Lewis heute kommt. Ja. Und ach, macht nichts, ich bleib hier sitzen. Und er sitzt stundenlang und am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, der möchte mich bestimmt treffen. Und dann kommt die Managerin oder die Studiomanagerin und die spricht dann immerhin mit ihm. Ich glaube nicht, dass wir ihre Karte brauchen. Ja. Also bitte verstehen Sie, es werden so viele Witze eingereicht. Jetzt gehen Sie endlich. Und das ist schon die erste Kränkung, dass er nicht empfangen wird, dass man nicht auf ihn gewartet hat.
Er war ja bekanntermaßen kein großer Erfolg, dieser Film. Nee. Viele Filme, die sogenannten Kultfilme, ich mag dieses Wort ja nicht, haben ja gemeint, dass sie in gewisser Art eine visionäre Kraft haben, die man erst sehr viel später erkennt. Und natürlich sind die Themen die Macht der Medien und was steckt dahinter. Oder vor allen Dingen das Stalking, ne? Also das Kidnapping, zuerst das Stalking, dann das Kidnapping von Idolen. Ein Thema, das sehr, sehr groß gewesen ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit vielleicht John Lennon und die Ermordung, die gerade mal 2 Jahre zurücklag, eine Rolle gespielt haben kann. Tatsache ist ja, dass dieser Film anders als Mean Streets und anders als Taxi Driver und sogar auch anders als New York, New York, weniger als New York-Film wahrgenommen wird, was er aber tatsächlich ist. Ne? Er zeigt genauso ein ekelhaftes Manhattan, das in den 80er Jahren noch genauso verloddert war, wie es in den 70er Jahren gewesen ist. Man sieht ja lustigerweise, The Clash haben wir von den Sandinistas, jetzt haben wir wieder The Clash, die scheinen sich wie durchzuziehen. Die haben ja auch eine Nebenrolle gespielt und werden in dem Film in den Credits als Street Scum aufgeführt. Mit denen softt sich Pupkin, als er von so einer offenen Telefonzelle am Times Square vertrieben werden soll. Aber letzten Endes ist doch.
Das ist übrigens eine sehr tolle Szene, ja, weil die offenen Telefone da gezeigt werden, diese Münztelefone. Immer reinruft.
Jeder will da rein.
Wie störend das ist.
Das ist ein toller New York-Film, finde ich. Großer New York-Film.
Und Jerry Lewis geht da über die Straße, also von seinem Studio, ich glaube, zur Mittagspause, geht er geschwind und man sieht ihn sehr seitlich schreiten und dann rufen so Bauarbeiter und Leute, die ihn aus den Fenstern sehen, die rufen ihm etwas zu und er grüßt mit seiner Zeitung, also die ganze Glorie eines Fernsehstars, wie es damals gab es eben diese großen Talkmaster über Jahre, also Johnny Carson und so weiter.
Ja, die
Letterman war auch schon in den Startlöchern.
Also ich fand ja die Pointe am besten, die am Ende entsteht, also Pupkin sieht sich dann ja selber vermittelt durch einen Fernseher in einem Pub zum ersten Mal selbst. Und das ist tatsächlich der einzige Moment, in dem seine Witze auch zünden. Als er dann auf die Bühne kommt und dann ein paar Jokes loslässt als Stand-Up-Comedian, sind die Witze tatsächlich zum ersten Mal gut. Und ich glaube, das ist ein Kommentar zu zeigen, dass unsere Wahrnehmung uns täuschen kann, aber teilweise auch stimmt, wenn wir Stars vermittelt eben über den Fernsehserien, dass es einen Unterschied macht, wenn man Situationskomik im Alltagsleben sieht oder wenn man tatsächlich seinen großen Auftritt auf großer Bühne bekommt, dann hat man vielleicht auch eine andere Strahlkraft. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was Scorsese damit sagen wollte, ob wir einfach damit drauf reinfallen sollen, dass der Fernsehstar der größte Star ist oder ob Rupert Pupkin tatsächlich nochmal seinen großen Moment erhält und er, obwohl er so viele Flachwitze macht, auch einmal wirkliche Jokes abreißen kann.
Naja, also Pupkin, ich glaube, man könnte ihn am ehesten beschreiben als pomadig und schmierig und sich anbiedernd. Und De Niros innere Entwicklung oder Scorseses Absicht war wahrscheinlich zu zeigen, dass in dem Moment, da sie Louis entführen, also er und seine Freundin Sandra Bernhardt heißt sie, glaube ich, oder ja. Schauspieler, mhm. Die entführen Louis, sie knebeln ihn, sie fesseln ihn und das ist natürlich Kapitalverbrechen und sie wissen, was sie da tun und sie werden ihn freilassen, natürlich, aber sie haben nur den einen Moment und Pupkin strahlt dann am Ende. Ne? Also er ist eigentlich so schmierig geblieben und er ist so ein halbseidener kleiner Vertreter von Witzen. Aber das Charisma kommt dadurch, dass er wirklich durch diese Erpressung, wir geben euch Jerry Lewis zurück, wenn ich ins Fernsehen komme, dass er einmal dieser Showman ist. Und das Traurige, ja, das Entsetzliche bei dem Joker-Film ist natürlich, dass Joaquin Phoenix zu keinem Zeitpunkt irgendwie witzig ist, sondern wenn er am Ende tatsächlich in der Sendung sitzt mit seiner Grimasse und da sitzt er ja eben diesem Robert De Niro gegenüber, niemand lacht und dann wird De Niro erschossen. Und das ist ein grausamer und zynischer Film. Ne? Also Joaquin Phoenix, der Joker hat seinen Moment mit dem Tanzen, mit diesem langsamen Ausdruckstanz. Aber er ist in keinem Moment witzig. Das ist die Parallele zu Rupert Pupkin.
Ja, zumal ja der Joker, Joaquin Phoenix, der einzige der bisherigen Joker ist, also oder der bekannten Joker, Nicholson, Ledger und ihm, der tatsächlich noch nicht mal dann lustig ist, wenn er sich versucht, wie ein Clown zu benehmen. Das haben ja zum Beispiel Nicholson und Ledger nie gemacht. Die hatten nur die Kostümierung und die Schminke des Clowns. Aber Joaquin Phoenix, auch als er den Eintritt, den du erzählst, du meinst einmal diesen Tanz über die Treppe, der so berühmt geworden ist.
Ja,
aber auch den Eintritt
am Ende sieht man
der
ihn
macht, der hebt Asyl. Der hebt er so die Jazzhands und macht dann irgendwie so eine klassische Clown-Bewegung. Und selbst die zündet irgendwie nicht. Klar,
ja, also, unvergessen auch seinen Auftritt im Krankenhaus. Ne? Ein wirklich trauriger Clown, der dann auch noch seine Pistole da fallen lässt, ja, und deshalb entlassen wird. Ne? Ja. Und dann behauptet er die ganze Zeit, also da ist er auch nicht einmal ehrlich, sondern behauptet, das ist ein Requisit, das war ein Requisit, ja, das war eine Spielzeugpistole. Man würde ja auch annehmen, dass es eine Spielzeugpistole ist.
Aber das ist ein Erbe, also der Film King of Comedy, der hat so ein Erbe, wie ihn eigentlich kaum ein Scorsese-Film hat. Ne? Also es ging irgendwie los, diese Renaissance mit dem R.E.M.-Song King of Comedy auf einem Monster-Album. Heute, alle Filme, die sich immer so selbstherrlich als gritty bezeichnen oder als realistisches New York der frühen 80er oder der späten 70er, die rekurrieren alle letztendlich auf den King of Comedy. Ja, das ist kein Film von ihm, klar. Man kann sagen, halt irgendwie Taxi Driver hat die posttraumatische Belastungsstörung des Vietnam-Veteranen gezeigt und so weiter. Aber den Einfluss, einen anderen Film weiterzuleben mit einer derartigen Intensität, hat eigentlich kein anderer Film erreicht. Ich wüsste
also
keinen.
Joker bezieht sich natürlich auch auf Taxi Driver, auf den Müll, der von der Straße gespült werden soll. Und das dschungelartige New York und natürlich die Müllabfuhr, die nicht mehr kommt und da türmt sich also der Müll überall auf und das ganze das Set-Design des Joker-Films ist auch an Taxi Driver und an King of Comedy angelehnt.
Aber es gibt keine Kinder, die durch geöffnete Hydrantenfontänen laufen. Das ist immer das Schönste.
Gibt es im Joker-Film nicht?
Nö, glaube ich nicht.
Gibt es aber einen Taxi Driver und im Paten.
Das ist immer eins der größten Klischees. Mhm. Naja,
gut. Also, wenn ich das noch sagen darf, früher gab es ein Kinderbuch, das ich geliebt habe. Da wurden unter anderem die Kinder am Fuße des Berges Chimborazo gezeigt und New York wurde tatsächlich gezeigt in siedender Hitze und Kinder tanzten um einen Hydranten, aus dem die Wasserfontäne kommt.
Ja, wie geht das eigentlich? Macht den jemand auf?
Ja, muss jemand aufdrehen.
Also macht er die Feuerwehr, ja?
Müsste die Feuerwehr die Polizei machen.
Also ich dachte
wahrscheinlich
mal,
hat die Feuerwehr den Schlüssel.
Ich dachte mal früher, das wäre irgendwie so eine Slum-Kriminalität, dass die einfach das Ding aufbrechen und dann spritzt das halt und die nutzen das aus.
Möglicherweise. Aber ja, oder es kommt ein Klempner aus der Nachbarschaft und öffnet einfach die...
Setzt den Nimbus-Schlüssel
an. Dann geht ja viel Wasser verloren, wenn da... stundenlang das Wasser sprüht. Hm. Ja, eine herrliche Kindheitserinnerung, ebenso wie der Film King of Comedy, den ich zum ersten Mal, glaube ich, 2 Jahre später, also 1984 erst gesehen habe. Und damals konnte ich es gar nicht fassen, dass Robert De Niro diese Rolle spielt, dass Jerry Lewis diese Rolle spielt, dass Martin Scorsese den Film inszeniert hat.
Ja, Lewis hat sich ja distanziert von dem Film. Ne? Also er hat ja Making-ofs nicht mehr, er stand für Interviews nicht mehr bereit, für Making-ofs nicht. Ich verstehe das nicht. Ne? Also im Grunde genommen durfte er seit langer Zeit mal wieder jemanden spielen, der nicht lustig ist.
Ja.
Aber er hat ja immer darunter gelitten, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass er für seine ernsten Filme ja nicht ernst genommen wurde. Ne?
Ja, und ich glaube, 3 Jahre vorher hat er den Film immer wieder die Dachdecker oder so gedreht. Ich weiß es nicht mehr. Das war der Tiefpunkt seiner Karriere. Ich glaube, er hat dann noch aufgehört, überhaupt noch Filme zu drehen, zu inszenieren und zu produzieren. Das hat er alles gemacht.
So, nächste Runde.
Und nun?
Ja, jetzt machen wir Musik von Lalo Schifrin. Ja, schulziger Jazz aus Sam Peckinpahs letztem Film The Osterman Weekend, den man anscheinend auf Deutsch auch schon kapituliert hat und ihn einfach das Osterman Weekend genannt hat, also nicht mal das Wochenende. Das war sein letzter Film, er ist ein Jahr später gestorben. Er war schon wieder ein bisschen unten in Hollywood, wie immer. Er hatte große Drogen- und Alkoholprobleme und sein Film wurde am Ende auch umgeschnitten. Die Produzenten haben nicht mehr an ihn geglaubt. Der Film ist auch nicht wirklich gelungen, aber ich will ihn unbedingt erwähnt haben, weil er Spaß macht zu sehen. Alle standen Spalier, um bei ihm nochmal mitzumachen. Ich lese mal die Liste der Schauspieler vor. Rutger Hauer. Ne, kam fresh vom Blade Runner, also hatte seinen Ruhm schon sicher. John Hurt, Burt Lancaster natürlich. Dennis Hopper, den bis zu Blue Velvet 3 Jahre später eigentlich niemand besetzen wollte, weil er auch mal so ein Versicherungsrisiko dargestellt hat. Mac Foster, aufstrebend. Chris Sarandon, der schöne Vampir aus Fright Night. Und natürlich Craig T. Nelson, der auch den Osterman spielt, aus Poltergeist. So, also dieser Film, ne? Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich war dir sehr dankbar, dass du gesagt hast, du hast ihn nicht richtig verstanden. Ich habe ihn auch nicht richtig verstanden. Also es geht sowieso viele kalter Kriegsfilme, literarische Vorlage ist von Robert Ludlum, es geht wie in so vielen Filmen darum, dass Leute vermeintlich umgedreht wurden oder als Doppelagenten arbeiten und man nicht genau weiß, ob sie beim CIA sind oder beim KGB. Es geht letzten Endes darum, dass diese Musik, die wir vorhin gehört haben, die schnülstige, die auch so ein bisschen out of character zum gesamten Film ist, die illustriert so eine Art semi-pornografische Überwachungseinstellung, an deren Ende die Frau von John Hurt von KGB-Agenten getötet wird, die wiederum von der CIA die Erlaubnis bekommen. Es ist unfassbar kompliziert. Ja. Also es ist ein Film.
Es laufen zu viele Leute rum, zu viele sitzen im Bus.
Ich meine, die sind alle super. Ne? Also alle geben sich Mühe, für Peckinpah nochmal alles zu geben. Sogar Burt Lancaster, der es eigentlich nicht mehr nötig gehabt hätte. Aber so, ich versuche mal das, was ich verstanden habe, so ein bisschen so in Form zu bringen. John Hurt will diese Ermordung rächen. weil er rauskriegt, dass CIA den KGB, also dem KGB die Erlaubnis erteilt hat, in Amerika jemanden zu töten, und will dafür die vermeintlichen Drahtzieher, zu denen unter anderem Osterman gehören und Dennis Hopper und Chris Sarandon, in einem Haus stellen, in dem er sie dort überwachen lässt mit seiner super Überwachungsvideo- und Tonaufnahme, und engagiert außerdem Rutger Hauer, der einen Journalisten spielt, damit er herausbekommt, oder das offenbar machen kann, dass diese Leute tatsächlich für den KGB arbeiten. Am Ende stellt sich heraus, sie wollen nicht mehr machen, als irgendwie Steuer zu hinterziehen, aber dann wurde er sozusagen doppelt betrogen. Es ist unfassbar kompliziert. Er hat aber diesen tollen Soundtrack. Es geht um das Thema Überwachung und um das 1983 extrem relevante Thema kalter Krieg, der einen heißen Krieg zu werden droht, weil die Geheimdienste sich immer behaken. Ich glaube, der Verleih war auch deshalb so überfordert von der Thematik, dass man am Ende beschlossen hat, auf das Poster Meg Foster zu packen, die so einen Jagdbogen in der Hand hält, mit dem sie dann schießen kann, weil die versucht haben, zumindest so einen Action-Aspekt noch irgendwie zu betonen, damit man sich darauf konzentrieren kann, auf die Frau mit dem Pfeil im Bogen, ja, und dann diesen komplizierten Plot nicht folgen.
Aber es ist eigentlich so ein Redefilm und eigentlich ist es sogar ein Kammerspiel. Das ist für Beckenbauer natürlich untypisch, sicher eine Auftragsarbeit. Er war froh, noch Aufträge zu bekommen, denn er war sehr unzuverlässig schon in den 70er Jahren. Es gab Schwierigkeiten, spätestens bei Convoy.
Das war der letzte Film davor, oder?
Oder hat er dazwischen reingedreht? Möglicherweise. Das war 78 kam Convoy in Kinos. Und den Film hätte man ihm beinahe weggenommen. Und man sieht auf Fotos, dass er da eine Ampulle oder so einen kleinen metallenen Talisman um den Hals trägt. Das war seine Kokainampulle. Also ist offen mit dem Kokain da herumgelaufen. Und es war wohl Chris Christopherson, der ihn gerettet hat.
Achso, das war Convoy noch, ja? Also
Convoy.
Convoy.
Ja, okay. Das war schon bei Convoy. Und bei Convoy wurde gedroht, ihm den Film zu entziehen. Und Chris Christopherson, möglicherweise Ali McGraw, na, Ali McGraw wahrscheinlich eher nicht, aber Chris Christopherson hat sich sehr für ihn verwendet. Denn er war schon unzuverlässig. Sieht man den Film nicht an, der natürlich Vorbild war für all diese späteren Highway-Filme. Aber Osterman, eigentlich kein Material für ihn, auch kein Material für Burt Lancaster, der freilich da, der hatte gerade Atlantic City, USA, von Louis Malle gespielt und eine sehr große Rolle, für die er, glaube ich, für einen Oscar nominiert wurde. Aber im Osterman ist er ungefähr so verloren wie in Airport 70, 13 Jahre zuvor.
Ja, aber wie stellt man so eine Besetzung zusammen? Also ich frage mich immer, Packeter muss ja Strahlkraft gehabt haben. Also auf der einen Seite war er berüchtigt für seine komplizierte Regie, also die vielen Streitereien. Andererseits hat er aber auch immer seine Schauspieler vor den Produzenten verteidigt, weil er halt gegen die Produzenten war. Das heißt, er ist jemand, der zumindest versucht hat, auch seine Schnittversion durchzuschmuggeln. Aber nun weiß ich nicht, ne? Man kann sich gesagt haben, hey, jetzt haben wir ja Rutger Hauer aus Blade Runner und Craig T. Nelson aus Poltergeist, zwei halbwegs junge. Paaren wir die einfach mit einem Charaktertypen wie John Hurt und der alten Legende Burt Lancaster. Also es ist wirklich eine der verrücktesten Besetzungen, die man im ganzen Jahrzehnt überhaupt sehen konnte. Und dann noch Dennis Hopper dazu.
Also sie hatten den Poltergeist, sie hatten den Elefantenmenschen und sie hatten den Replikanten aus Blade Runner.
Das ist irre. Und dann spielt auch noch Craig T. Nelson halt jemand, der so super gut Judo kann und dann auch so eine verrückte Schlägerei dann anstellt mit Rutger Hauer. Mhm. Also ich frage mich immer, wie Peckinpah und Dennis Hopper wohl miteinander klargekommen sind. Ich habe ja das Gefühl, Hopper war ja super dankbar, dass er von Lynch dann für Blue Velvet engagiert wurde. Er war auch nicht erste Wahl. Wurde aber auch mit der Oscar-Nominierung belohnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Hopper da sehr kleine Brötchen gebacken hat und oft auch die Klappe gehalten hat. Also sonst hätte er, glaube ich, gegen Peckinpah da auch keine Sorgen.
Ja, der Film war ihm ja vollkommen egal.
Ja.
Also ihm waren ja alle Filme egal. Sogar bei Giant hat er schon gesagt, mir war alles gleichgültig, nur nicht James Dean. Und ich glaube, er sagt, mit James Dean hab ich immer gegen den Weidezaun gepinkelt. Das war das Schönste an Giganten.
Ja, gut, dann haben wir das Osterman.
So viel dazu. Ne? Und wozu kommen wir jetzt? Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu meinem Lieblingsfilm.
Das wollte ich auch gerade sagen. Und er hat ein paar Gemeinsamkeiten mit anderen. Also wir haben jetzt hier sowas ein bisschen, genau. Wir machen nämlich Big Chill, aber erstmal so ein schönes Rock'n'Roll-Stück. Los geht's. Ja, Lawrence Kasdan hat die Regie geführt, über den wir ja auch schon in anderen Kontexten gesprochen haben. Großer Drehbuchautor und großer Regisseur. Und wir können jetzt schon mal verraten, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über William Hurt sprechen. Vielleicht kann ich,
das kann man sagen.
Vielleicht kann ich zu William Hurt mal kurz, bevor du was erzählst, zu Big Chill, der große Frust, nochmal sagen. Wir haben ja beide schon mal über unsere Lieblingsschauspieler gesprochen. Du hast ja in einer der letzten Sendungen gesagt, dass du wahrscheinlich Anthony Hopkins für den größten hältst. Mein Lieblingsschauspieler ist ja Kurt Russell. Er ist sicherlich nicht der beste Schauspieler, aber er ist ja mein Lieblingsschauspieler. William Hurt, ne? Der hatte einen Lauf, kann man sagen. Ja. Er ist ein unfassbar guter Schauspieler. Übrigens, also er hat Buddy Heat ja seinen Durchbruch gehabt. Mhm. Er wird in dieser Sendung zweifach vorkommen. Oscar bekommen für Gottes vergessene Kinder nach den Accidental Tourist. 90ern war es relativ still. Was ist mit ihm passiert?
Ja, das haben schon manche gefragt. Ich erinnere mich an Susanne Farbzer, die in der Süddeutschen, die hat vor Jahren eine kleine Vignette geschrieben und schrieb, er war ein großer Schauspieler in kleinen Filmen und dann war er ein großer Schauspieler in großen Filmen, meistens von Lawrence Kasdan, und man glaubte, er würde ein Superstar werden. Also er war Hauptdarsteller, hat den Oscar gewonnen, aber die Filme wurden immer kleiner. Die waren noch von großen Regisseuren, Filme wurden aber kleiner und jetzt ist er in kleineren, spielt kleine Rollen in kleineren Serien. Also er ist noch, ich weiß nicht, ob ich mich an den Titel noch erinnere.
Er hat in den Nullerjahren schon kleine Rolle in großen Filmen noch gehabt. Also AI hat er den Professor gespielt, dann in The Village von Shyamalan. Aber du, das sind so interner. Ich frage mich oft immer, es gibt ja diese Listen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Why doesn't Hollywood cast these actors anymore? Hilary Swank, 2 Oscars, zack, bumm, weg.
Ja, ich meine, er galt in der Science-Fiction-Serie zu sehen.
Aber er galt ja auch als drogenabhängig und was später erst rauskam, auch als sehr gewalttätig in der Ehe. Er hat sich auch mit Marley Matlin geschlagen, mit der er verheiratet gewesen ist. Oder er hat sie geschlagen vor allen Dingen. Und vielleicht sind das ja Gründe, er war einfach zu exzentrisch. Aber das sind nur Spekulationen. Aber es muss ja einen Grund haben, warum so ein Top-Schauspieler dann irgendwann nicht mehr zu dran bekommt.
Sicher ein schwieriger Mann. Exzentrisch weiß ich nicht. Er hat so etwas Quecksilbriges, also etwas Abwesendes im Blick, das er in all seinen Rollen hat. Das ist ein Big Chill, wo er ein impotenter Vietnam-Veteran ist, der ein Radiomann war und der das dann aufgegeben hat. Also der war so ein Beratungs- und Talkradio-Fuzzi. Und das wollte er nicht mehr machen und er wurde dann einfach zu einem zum Drogenverkäufer, zu einem Dealer, der im Sportwagen herumfährt. Also ein ganz desillusionierter, bitterer Mann. Und wir sprechen nachher über einen Film, der im selben Jahr zu sehen ist, Gorky Park. Da spielt er die Hauptrolle. In Big Chill ist er im Ensemble mit Kevin Klein, mit Tom Berenger und Glenn Close unter anderem. Die alle später sehr, sehr berühmt wurden. Kevin Klein ist wahrscheinlich eher das alter Ego Lawrence Kastens. Der hat hier die zentrale Rolle als William Hurt. Seltsamerweise hat Kasdan dann in den folgenden Filmen William Hurt mehr eingesetzt als Kevin Klein, den er dann später noch in den 90er Jahren in Paris-Film auch wieder eingesetzt hat. Das sind die beiden großen Schauspieler. Man muss sagen, also es kommt hier die Clique von ungefähr 1968 wieder zusammen, Anfang der 80er Jahre, aus einem traurigen Grund. Ich glaube, es spielt in Michigan. Also sie kommen eigentlich aus Michigan. Sie haben die Universität von Michigan besucht und Kevin Klein und Glenn Close sind verheiratet, haben ein großes Sportschuhunternehmen, kleines zu Geld gekommen. Und es ist ihr bester Freund, das Enfant Terrible dieses Universitätssprengels, der hat sich das Leben genommen. Der wohnt auf dem Grundstück der Kleins, etwas entfernt von dem großen Haus des Ehepaars. Und hat sich die Pulsadern aufgeschnitten und jetzt ist also die Trauerzeremonie.
Herausgeschnitten aus dem Film, Kevin Costner.
Ja, Kevin Costner spielte diesen ehemals sonnigen Menschen, der die Clique zusammengehalten hat und sich dann aber selbst nicht mehr helfen konnte. Er hatte ein großes Stipendium, das er dann nicht angenommen hat, hat sich vollkommen zurückgezogen. Er galt als der Vielversprechende in dem Zirkel, hätte ein großer Anwalt werden können. So, insofern ist die Geschichte etwas konventionell. Aber Kästen hat es richtig gemacht, indem er der Kostner herausgeschnitten hat und man keine Rückblenden sieht. Das ist das, was heute beinahe jede Serie kaputt macht, dass man nur darauf wartet, dass Stimmt. die Rückblenden kommen, dass man den jetzt erwachsen geworden oder schon Verstorbenen als Kind sieht und dieser sentimentale Quatsch unterbleibt. Ja, es ist so, dass die Freundin, die auch einigermaßen abwesend wirkt und nicht nur der Trauer wegen, sondern es ist eher so, also ist melancholisch, war immer melancholisch, aber so erinnert sich an die Zeit, ich glaube, sie war ein Jahr mit dem Verstorbenen zusammen. Und daran erinnert sie sich gern und sie macht auch Witze und sie lässt sich dann sehr bald ausgerechnet mit William Hurt ein. Die beiden bleiben am Ende zurück. Das ist da sozusagen das Happy End des Films. Es haben sich zwei Melancholiker, die schief im Leben stehen, gefunden, William Hurt und das Mädchen. Na? Und die anderen haben es gar nicht gemerkt. Und die beiden bleiben in genau der Hütte, in dem der Tote mit ihr gelebt hat und Hurt gefällt die Hütte so gut. Ne? Übrigens, die Impotenz ist durch eine Kriegsverletzung und das weiß sie. Ist übrigens ein Verweis auf Hemingway, auf Fiesta.
Ja, ist das nicht trotzdem erstaunlich, ich komme irgendwie nicht rüber hinweg, dass der Mann, der die temporeichen Drehbücher geschrieben hat zu Imperium schlägt zurück und Säge das von einem Schatz, ist dann für seine eigene Regiearbeit oder wie er später für Silverado noch gemacht hat, dann eher solche getragenen und elegischen ernsten Stoffe gemacht hat, ist im Grunde ja fast schon ein spöttischer Kommentar dahingehend, dass er sagen kann, ja, ich kann als Drehbuchautor genau das machen, was ihr haben wollt, irgendwie die rollenden Kugeln und die Nazis, die im Truck erledigt werden, aber wenn es dann um meine eigenen Herzensthemen geht, dann nehme ich, es ist ja fast schon Theater.
Das ist ein autobiografischer Film.
Das ist fast ein Bühnenstück.
Um seine Clique und ich glaube auch die
es gibt
Frauen.
Es gibt einen Action-Moment, nämlich in dem Tom Berenger verzweifelt versucht, über ein Auto zu springen, stattdessen sich fast das Bein bricht, weil er gegen eine Tür rennt. Ja, das ist ja auch schon so ein höhnischer Kommentar dahingegen, gegen das Tempo.
Er ist einfach, ein Serienschauspieler, also ein Serienstar nach Art von Lee Majors, also ein Colt für alle Fälle. Und Magnum gab es, glaube ich, auch schon. Und Berenger hat diesen imposanten Schnäuzer. Und ein Polizist fordert ihn dazu auf, so in das Auto zu springen wie im Vorspann der Serie. Und er scheitert und verletzt sich den Fuß und muss dann umsorgt werden. Aber seine alte Schulfreundin ist auch da. Und jetzt endlich haben die beiden die Affäre, aber nur kurz. Sie reist dann ab zu dem Ehemann nach Los Angeles. Und er arbeitet auch in Los Angeles und kehrt auch zurück in sein Leben. Er ist, glaube ich, geschieden. Und er wird weiterhin diese Serie drehen. Und der Film handelt davon, dass alle sich an diese alte Zeit erinnern, dass alle Freunde geblieben sind, aber dass es immer auch Konflikte gab und die Konflikte, über die man nie gesprochen hat. Jeff Goldblum etwa ist ein Klatschreporter. Das bricht jetzt alles auf an diesem Wochenende auf dem Grundstück. Also es sind, glaube ich, zweieinhalb Tage. Zweieinhalb Tage, an denen noch einmal rekapituliert wird, was diese Freundschaft bedeutet in unterschiedlichen Konstellationen, in der Küche, man kocht zusammen, man sitzt im Wohnzimmer, es wird eine Kamera eingeschaltet, jeder äußert sich vor der Kamera zu sich selbst und da eindrucksvoll, wie William Hurt sein Leben erklärt. Und also es ist eine Selbstvergewisserung dieser mittlerweile 35-Jährigen, die es sozusagen nahezu alle zu etwas gebracht haben. William Hurt ist die Ausnahme, das ist der Außenseiter.
Okay.
Übrigens, und es wird immer die Musik jener Zeit gespielt, also Proud Mary, Creedence Clearwater Revival, When a Man Loves a Woman und I Heard It Through the Grapevine.
Ja, ist ein Film, der vor allem einen Song-Soundtrack hat und kein Original-Score, das ist mir aufgefallen.
Ja, denn die Musik wird da auch immer aufgelegt und gespielt an dem Wochenende.
Gut, machen wir weiter mit einem Film Nummer 4, beziehungsweise Nummer 4 in Klammern 5, weil ich mache heute 6, aber diese beiden folgenden mache ich als Double Feature, weil sie beide ähnlich sind. Es geht um den Atomkrieg und zwar fangen wir an hiermit. Ja, das ist aus The Day After. Jeder, der in den 70ern geboren wurde, kennt diesen Film. Regie führte Nicholas Meyer, ein unterschätzter Regisseur, der auch schon mit Star Trek 2, über den Film haben wir ja schon gesprochen, einen großen Film gemacht hat. Ich habe die Zahlen nicht ganz parat, aber ich glaube, es war für lange Zeit derjenige Film in Amerika mit der höchsten Einschaltquote eines TV-Films ever. Ich glaube irgendwie 200 Millionen, also fast die Hälfte aller Amerikaner. Auch in Deutschland war ein großer Erfolg. Dieser Film hatte derart einschlagende Wirkung, dass die Amerikaner Hotlines, das hat schon fast so aus dem Weltcharakter, Hotlines aufmachen mussten, in denen aufgebrachte und verängstigte Zuschauer beruhigt werden mussten. Es gilt als überliefert, dass Ronald Reagan sich bei Nicholas Meyer bedankt hat für die Privatvorführung und sozusagen der Eindruck, den dieser Atomkriegsfilm auf ihn gemacht hat, mit dazu geführt hat, angeblich, ich kann mir das immer schlecht vorstellen, aber es gilt als einigermaßen gesichert, dass er 87 mit Gorbatschow zusammen dieses Abrüstungsabkommen unterzeichnet hat. Mir fällt jetzt der exakte Name dieses Abrüstungsabkommens nicht ein.
Was wie SALT?
Ja, ja, garantiert abkürzend Ding, dass sie das unterschrieben haben. Und unabhängig davon, dass er sowohl ein großer Darstellerfilm ist, also das Drama aller Menschen, nämlich aller, die sterben werden aufgrund des Atomkriegs, wird nur der Impact auf der amerikanischen Seite gezeigt. Es wird nicht geklärt, wer zuerst geschossen hat. Und auch ein sehr dramatisch anzusehender Gewaltfilm ist. Ne? Also mich haben zum Beispiel als Siebenjähriger diese Szenen, in der Menschen plötzlich im gleißenden Licht nur noch zu Skeletten werden und weggepustet werden, extrem beeindruckt. Man muss sich mal vorstellen, was danach stattfand. Danach fand etwas statt, wie es das damals und ich glaube danach nie wieder gegeben hat. Denn man kann das auf YouTube sehen. Was man übrigens auch auf YouTube sehen kann, das ist der Rough Cut des Films, der etwas über 3 Stunden geht, so wie auch angedacht gewesen ist. Das könnt ihr auf YouTube finden, einfach eintippen. Das ist zwar ein Workprint, der keine Effekte hat, also sprich sehr schlecht aussieht, aber lohnt sich trotzdem. Aber was man auf YouTube auch noch sehen kann, das ist fast noch beeindruckend, das ist heute undenkbar. Journalist Ted Koppel hat danach eine Talkrunde gemacht. Da hat er folgende Leute eingeladen. Ich lese die mal vor. Carl Sagan, den kennt man alle, der Astrophysiker, der unter anderem Kosmos gedreht hat. Ich glaube, das ist diese Doku-Serie über die Entstehung des Universums, die, glaube ich, auf IMDb noch immer auf Platz 1 steht, der besten Doku-Serien nach User-Ranking. Also Carl Sagan. Dann ehemaligen Außenminister Henry Kissinger, den Holocaust-Überlebenden Eli Wiesel, den ehemaligen Verteidigungsminister Robert McNamara, den man aus dem Vietnamkrieg kennt. Dann ein General, Brent Scowcroft, kenne ich nicht. Und nochmal einen Journalisten, William F. Buckley Jr. All diese Leute hat er danach über Pro und Contra von Atomwaffen, atomarer Abrüstung und überhaupt der Nutzung von Kernenergie miteinander debattieren lassen. So, man stelle sich mal vor, welcher TV-Film könnte sowas heute noch erreichen, dass sich danach wichtige Politiker, ehemalige Minister, die klügsten Astrophysiker und ein Holocaust-Überlebender darüber unterhalten. Das ist sowohl für die USA als auch für Europa, Deutschland und so weiter komplett undenkbar. Und das ist die Wirkung eines Films, den nur dieser Film hätte zu dieser Zeit haben können.
Ja, wenn heute ein Fernsehfilm von Ferdinand von Schirach gezeigt wird, wird anschließend bei Anne Will diskutiert. Ja. Möglicherweise vergleichbar. Da sind's
nur ohne Joschka Fischer, ja. Der wäre da nicht dabei.
Nein, ne? Da kommt Gerhard Baum und alle Darsteller.
Kurt Biedenkopf.
Ja, aber das war natürlich damals weltbewegend, weil das, genau das Jahr, das war sozusagen
das Schlimmste.
Ja, das war das Jahr der Apokalypse oder der befürchteten Apokalypse.
Deshalb spielt The Americans auch 1983. Ja. Deshalb gibt es die Serie Deutschland 83. Das kann nur das Jahr 83.
Entschuldigung. Ja, das war das düsterste Jahr mit ohne Zukunftsperspektive, No Future stand an allen Mauern und in Klassenräumen und in die Tischplatte der Schulmobiliars geritzt.
Ich meine, die amerikanische Rechte hat ja versucht, mobil zu machen gegen den Film, weil sie gesagt hat, ja, was soll denn das? Man muss ja auch die Russen zeigen, wie die vernichtet werden. Also die haben das überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Ne? Dass es halt darum geht zu zeigen, was in jedem Land dieser Atomkrieg ausrichten würde. Was soll man denn da irgendwie noch großartig versuchen, Moskau zu inszenieren?
Jason Roberts ist, glaube ich, der Mediziner.
Der ist der Mediziner, ja, ja, der am Ende...
Ihren Vater.
Genau, er hat diesen Moment, diesen auch wirklich gelungenen, bewegenden Moment, als er am Ende die Ruinen seines Hauses sieht, ja, wie dort drin eine andere Familie inzwischen in Ruinen haust, was dann nichts mehr bedeutet, aber er so einen letzten Anflug von Verteidigungsstolz bekommt und sie aus seiner Ruine da vertreiben will.
Mhm. Aber Roberts stirbt.
Ne, er wird sterben. Ja. Also er wird
aber so man, es werden man merkt, sterben. Dass es schwächer wird.
Hier ist Steve Guttenberg, ne? Mahoney aus Police Academy. Ja, ja. Es war noch vor Police Academy. Eine bewegende Rolle. Ich werde nie vergessen, wie ein Mädchen über ein Weizenfeld jagen, weil er will, dass sie zurück in den Keller geht, weil jeder Moment draußen tödlich ist. Ja. Und er sagt dir, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht riechen, aber es wird dich auffressen. Also du hast eine Aufklärung auch für das Fernsehpublikum gemacht, die sich trotz Kuba-Krise oder allem, was in den 60er Jahren schon vorhanden war, Schweinekrise, die konnten einfach, also keiner konnte wirklich ahnen, was das bedeutet, wenn so eine Bombe wirklich hochgeht. Und das hat dieser Film einfach gezeigt. Auch diese technischen Details, wie das irgendwie aufgrund von, keine Ahnung, Impulsen, elektromagnetischen Impulsen, Automotoren fast sagen. Ich habe diese Verbindung nie ziehen können. Wieso sollten eigenständige, benzinangetriebene Wagen plötzlich den Geist aufgeben? Mm. All das hat dieser Film gezeigt und er hat mich als Kind geprägt und auch meine Einstellung zum Atomkrieg.
Ja, wenn man eine Einstellung zum Atomkrieg jemals hatte, also man hatte Angst. Und ich weiß noch, Jahre vorher war Watership Down, die große Tragödie. Und jetzt The Day After, und wir sprachen in der Schule darüber, ohne den Film sehen zu können, denn das war ja kein Fernsehfilm, der in Deutschland...
Na, der kam 84.
1983.
84 kam der, ja.
Ja, 1983 zu sehen war, aber man hatte davon gehört und wahrscheinlich sogar auch von der Talkshow, dass da etwas Unerhörtes zu sehen war.
Ja, ich will noch kurz auf einen zweiten Atomkriegsfilm eingehen, der im selben Jahr anlief, der weit unbekannter ist, nämlich Testament. Von Lynn Littman, also auch nicht wirklich bekannt, aber er hat der Hauptdarstellerin, wie heißt sie jetzt? Jane Alexander, hat ihr immerhin eine Oscar-Nominierung gesichert. Das ist ein Film, der einen etwas anderen Ansatz gewählt hat, aber nicht minder beeindruckend ist. Es geht darum, dass sie eine Familienmutter spielt, die nachdem ihr Mann nicht wiederkommt, wird gespielt von William Devaney, der in San Francisco bleibt und dann kommen die Bomben nieder, also er wird effektmäßig auch nicht so ausgeweitet wie The Day After, er zeigt nur so gleißende Lichter und danach gibt es halt ein neues Leben. Er zeigt so ein bisschen die Kernfamilie und wie eine Mutter versucht, ihre Familie zusammenzuhalten, wenn sozusagen ein Familienmitglied, in dem Fall der Vater, nicht mehr da ist. Und was es eigentlich bedeutet, eine Familie zu sein, die auch Menschen aufnimmt in die Familie, wenn andere Leute drumherum sterben. Also sie adoptiert dann einen, glaube ich, einen geistig behinderten Jungen nochmal. Irgendwann sterben aber auch eigene Familienmitglieder und die ganze Gemeinde, die man dann zeigt, das ist sozusagen ganz nuklear ausgerichtet auf eine kleine Gemeinde in San Francisco, also in der Nähe von San Francisco, auch in Kalifornien. Und Jane Alexander versucht in diesem Film halt zusammenzuhalten, was noch zusammenzuhalten ist, die Familie zu erweitern, an Traditionen, Ritualen festzuhalten. Also diese Gemeinde, die irgendwann halt den Atomstaub auf ihren Frühstückstellern liegen sieht, versucht trotzdem noch Theateraufführungen stattzufinden. Es gibt auch die ersten Rowdies, die irgendwie versuchen, sich dann irgendwie einzumischen und auch irgendwie andere Häuser zu kriegen. Und das zeigt, der Film heißt auf Deutsch nicht Testament, sondern Das letzte Testament. Dieser Film sehr beeindruckend. Ärgerlicherweise gibt es ihn nirgendwo im Stream. Also alles, was ich jetzt erzähle, beruht auf meiner Erinnerung, weil man kriegt ihn einfach nicht mehr.
Das ist aber wahrscheinlich nicht der bessere Film, aber erzählt aus anderer Perspektive, oder?
Ja, wie die Amerikaner halt versuchen, ne? Also er ist alles andere als eine Parodie auf das amerikanische Wertesystem der Familie. Nein, das ist überhaupt nicht. Aber es ist halt ein Film, der versucht, eine Normalität der Menschen weiterzuzeigen, obwohl sie wissen, dass sie sterben werden, aber zumindest ihr Leben noch fortzuführen, ne? Mit Mutter, Vater, Sohn, Tochter. Dass es überhaupt noch möglich ist, was natürlich einfach nicht geht. Aber das Letzte ist, was einem bleibt, weil man mit dieser Art von Konfrontation sonst einfach nicht weiter umgehen kann. Das sind die beiden Atomkriegsfilme, die wir werden noch Kalten Krieg und Warmen Krieg, Heißen Krieg noch weiter behandeln. Jetzt machen wir mal weiter mit einem etwas optimistischen Ton und einem Lied, das leider jeder kennt, weil es ein Ohrwurm geworden ist, nämlich Flashdance.
Ja. Oh ja, also ja. Ohrwurm ist ja fast zu wenig gesagt. Ja. Von Giorgio Moroder geschrieben. Text möglicherweise nicht. Der Text könnte.
Der Song ist von Moroder?
Ja, von Giorgio Moroder.
Er war überall.
Giorgio Moroder hat die Musik für Flashdance geschrieben. Im selben Jahr hat er auch Scarface geschrieben, oder?
Nee, du meinst den Soundtrack? Ja, klar, ist auch 83. Über den reden wir ja gleich.
Scarface. Mhm, ja. Flashdance. Wer damals gelebt hat und Jugendlicher war, der wird nie vergessen, wie die ersten Szenen Sonnenaufgang über Pittsburgh und eine Frau unter einer Schweißermaske und wie die Funken sprühen. Denn es handelt von einer Tänzerin oder einer möchte gern Tänzerin. Nein, sie tanzt auch tatsächlich. Sie tanzt in einem Club und sie arbeitet aber, um ihr Leben zu finanzieren.
She works hard for the money, könnte man
sagen. Ja, She works hard for the money war auch 1983, glaube ich.
War das auch ein Film?
Das ist nicht im Film. Das hat Donna Summer gesungen, glaube ich.
Ja. Aber nicht vom Rot.
Ja, man sieht es noch immer vor sich. Also sie tanzt, glaube ich, mit einem Staubsauger. So
wie Freddie Mercury später.
Ja, also das war ein Topos in den Videos jener Zeit. Irene Cara singt Flashdance, What a Feeling. Ja, Irene Cara singt diesen Song, der zweite Riesenhit war Maniac.
Ist der nicht von Hall & Oates?
Cimbello, Michael Cimbello, glaube ich, hat Maniac gesungen.
Ich dachte, Maniac wäre mal von Hall & Oates.
Nein. Von denen gibt es möglicherweise auch einen Song, der Maniac heißt, also so ähnlich. Aber dieses Maniac, das mehr oder weniger so Maniac, Maniac ja, gesungen, das ist von Michael Cimbello. So, das ist auch ein Nummer 1-Hit. Und unvergesslich ist Jennifer Beals, die auch in den Videos vorkommt, die in der entscheidenden Szene nicht tanzt. Ganz am Ende des Films, also beim Vortanzen, da trägt eine Frau, die sehr, 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 sehr gut tanzen kann, wie man das noch niemals gesehen hat, die trägt Perücke mit krausen Haaren. Und Adrian Lyne, der Werbefilmer war, was ihm später immer vorgehalten wurde, manche sagen, er war Softporno-Regisseur. Mhm. Ne? Adrian Lyne hat es so gefilmt, dass man das Gesicht nicht erkennen kann, aber es tanzt Jennifer Beals.
Was ist denn das für ein Tanzstil eigentlich, Flashdance?
Das kann man nicht sagen. Damals gab es ja Aerobic und so weiter. Nein, das ist, da gibt es halt alle Effekte bis hin zum Flickflack und Abrollen und.
Aber das ist nicht vom Breakdance oder sowas.
Nein. Random Breakdance nicht, sondern es ist eigentlich sozusagen klassischer Tanz. Jennifer Beals ist inspiriert von einer Ziehmutter, die Balletttänzerin war, die in den 30er Jahren, Anfang der 30er, bei Ziegfeld Follies getanzt hat, eine klassische Balletteuse, und die glaubt an Beals und berät sie, und mittlerweile ist aber die Schweißerin in Pittsburgh, ich glaube, sie sagt an einer Stelle, ich bin schon 18, tatsächlich ist sie, glaube ich, 25, denn wie 18 sieht sie wahrlich nicht aus. So, und sie trägt.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich muss es einfach machen. Ich will jetzt nicht sexistisch klingen, aber wie konnten denn Drehbuchautoren glaubhaft machen, dass eine junge, gut aussehende Frau Schweißerin ist? Wer soll denn das glauben?
Ja, aber das ist ja das, wie soll man sagen, das Magische an dem Film. Oder? Das ist die Erfindung. Das ist die Erfindung. Diese Frau fährt morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit und fährt am Nachmittag zurück. Und von ihrem kargen Einkommen kann sie sich ein riesiges Loft leisten in einer ganz kleinen Straße. Und das Haus ist von außen betrachtet ganz schmal, aber wenn man dann hineingeht, hat sie ein riesiges Loft, in dem sie tanzen kann.
Das ist ja wie beim Schweigen der Lämmerkiller, der auch so ein Riesenhaus hat.
Ja.
Von außen klein,
ja,
und innen
genau.
groß. Aber
also
die
ist vollkommen unglaubwürdig. Ja,
aber,
Holzbohlen und
eine, aber die muss doch auch Probleme bei der Arbeit haben. Die muss doch doof angebaggert werden und solche Sachen.
Aber ja, natürlich. Aber das ist nicht das Thema des Films, sondern es ist natürlich nicht der Fabrikbesitz, aber schon der Boss, der die Lohnstreifen verteilt, der unterschriftberechtigt ist. Der hat es auf sie abgesehen. Der entdeckt sie beim Tanzen und dann sagt der Mann, der neben ihm sitzt, ja, du müsstest sie eigentlich kennen, denn du bist ihr Boss. Du gibst dir jeden Monat den Lohn. So. Und dann fährt er mit seinem kleinen Auto hinter ihr her. Oder er spricht sie an auf dem, sie sitzt im Schlamm auf dem Hofgelände in ihren derben in der derben Arbeitskleidung. Und er fragt sie, was sie liest. Es ist Vogue. Und dann fragt er, na, kannst du Französisch? Nee, aber ich schaue mir die Fotos an.
Ja gut, aber das war ja bei allen, ja, Amis so. Ne?
Ja.
Klassische amerikanische Antwort, ja, eigentlich. Ne? Das kann
und
man eigentlich.
In ihrem Loft liegen auch ganz viele Modemagazine. Dann hat sie eine Freundin, die Eiskunstläuferin werden will. Und ihre Eltern wollen es ihr verbieten. Sie glauben nicht an diesen Traum.
Ich finde halt einfach die Botschaft, die er transportiert wird, die du oft in diesen Aufstiegs-Rex-Riches-Geschichten,
ja,
hast, Tellerwäscher und so weiter, dass,
ja,
ich verstehe nicht, also die grundsoliden Berufe wären sozusagen schlecht gemacht, weil die eigentliche Kunst der bessere Job sei. Natürlich verdienst du mehr Geld im Wissensstar, wenn du Tänzerin bist statt Schweißerin. Aber irgendwie wird dadurch auch eine Wertigkeit aufgebracht, die man eigentlich klassischerweise nur in Filmen dieses Jahrzehnts sieht, ne?
Ja, also es ist aber zum Teil auch ein Blue-Collar-Film. Also man macht sich nicht lustig über die Arbeiter, sondern man sieht die Stahlwannen, ne? Oder metaphorisch gesprochen, man sieht das Stahlbad, durch das sie geht, um zum Tanzen zu kommen. Also zum klassischen Ballett-Tanz. Denn das ist ihre... Das ist ihre Sehnsucht.
Aber machst du doch keine Flickflacks beim Ballett.
Nein, das Vortanzen ist im Freistil, aber
ja,
sie tanzt vor für die Ballettschule. Und es ist am Anfang zu sehen, wie sie diese Ballettschule betritt. Und da stehen auf dem Gang lauter, so sehr dünne, elegante Frauen und einige Männer, die sich auf dem Gang unterhalten. Also die nehmen alle so Posen ein und sagen, ja, aber wie, denn du musst deine Mitte spüren. Und dann geht sie in das Vorsprechbüro und da ist eine ganz strenge, pikierte Empfangsdame. Und dann schaut sie sich die anderen Mädchen an, die vor ihr stehen. Und sie hat diese klobigen Schuhe und die Arbeitsjacke. Und so etwas wie wenn da so ein Blaumann, ne, und ist mit dem Fahrrad gekommen. Und dann gibt sie zunächst auf. Aber es glaubt ihre Ziehmutter, ihre Gönnerin, die glaubt weiterhin an sie. Die Gönnerin stirbt, dann geht sie zur Ballettschule. Der Boss des Stahlwerks, mit dem sie jetzt zusammengekommen ist, hat natürlich, er ist ja im Vorstand dieser Ballettschule, hat ihre Bewerbung gefördert und das merkt sie recht schnell, weil er nämlich schon am Vorabend gebucht, als sie noch gar nicht wissen konnte, dass sie angenommen wird von der Schule.
Der Boss des Stahlwerks, ja, gleichzeitig im Vorstand der Ballettschule,
ja,
der versucht ja mit minimalem Personal die Verantwortung auf alle zu übertragen.
Das ist die Gesellschaft von Pittsburgh.
Ach. Gut, ich merke schon, ich muss mir den, vor allen Dingen, ich gebe zu, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich muss ihn mir überhaupt mal ansehen. Nächster Film, wir haben über Moroder schon gesprochen und bleiben dabei mit dieser Musik. Ja, es geht um Tony Montana und Scarface im Film von Brian De Palma, Drehbuch Oliver Stone. Dieser Film war damals auch kein großer Erfolg. Ich sage auch, weil wir schon über einige Flops gesprochen haben. Flashdance war kein Flop, aber er gilt halt, so wie viele sogenannte Anführungszeichen Kultfilme, als unfassbar einflussreich. Und das zum Glück auch zu Recht, weil es ein toller Film ist. Also Hip-Hopper referenzieren sowieso immer auf sehr viele Dialoge, die in dem Film fallen. Say Hello to My Little Friend, das hat dann sogar auch Prince zitiert. Er sieht ein bisschen aus, wie später die ganzen GTA-Computerspiele aussahen, gerade wie Vice City. Fahrt durch Miami und diese Hawaii-Hemden, ne, das kennt man alles so. Für Pacino war dieser Film durchaus eine Herausforderung, denn er war, wenn ich es richtig zurückrechne, bei den Dreharbeiten bereits 45 Jahre alt, musste allerdings trotzdem einen Youngster spielen, der erst langsam älter wird, also jemanden, der noch in seinen 20ern beginnt. Es ist im Grunde genommen seine zweite große Mafia-Rolle erst gewesen, nach dem Paten natürlich. Der Unterschied zwischen beiden Rollen besteht natürlich daran, dass Michael Corleone aus dem Paten seine eigenen Familieninteressen mit seinen persönlichen Gelüsten so austarieren musste. Das hat Tony Montana, so heißt Pacino, im Scarface natürlich gar nicht erst nötig gehabt. Also Corleone musste sozusagen die historische Last seiner italienischen Familie, die lastete auf seinen Schultern und er musste also Entscheidungen immer bedenken. Tony, das Narbengesicht, wie der Film ja lustigerweise den deutschen Beititel bekommen hat, also blöder geht's ja nicht, sieht in den USA eher sowas wie so einen einzigen Supermarkt, auf dem man dann irgendwie auf Beute zugehen kann. Es gibt noch eine zweite Ähnlichkeit, nicht Ähnlichkeit, aber eine Parallele zu dem zweiten De Palma-Film, den Pacino gedreht hat, nämlich den noch besseren Carlito's Way, in dem wir hoffentlich in den 90ern zu sprechen kommen. Also der Aussteiger Carlito, der fixiert immer sein Bild Escape to Paradise, die Palmen, das Plakat, in das er sich hineinflüchten möchte, weil er aussteigen will. Ein sehr bekanntes Motiv Montanas zeigt ihn auch vor so einer Palmenwand, vor so einer Palmentapete, aber er dreht sie nicht einmal rum. Also er sieht das Aussteigerparadies nicht. Er will in seinem Koksrausch einfach immer weitermachen in Amerika, bis es sozusagen zu seiner tödlichen Niederlage führt.
Ja, also es gibt einen sehr berühmten Film von, ich glaube, 1932, Scarface. Und insofern, damals kannten wahrscheinlich einige der damals Lebenden ursprünglichen Film von William Wellman, glaube ich. Ne?
Das weiß ich nachsehen? Nicht.
William Wellman hat, glaube ich, Scarface gedreht. Oder was Howard Hawks? Oh. Da wird man mich ertappen. Jedenfalls schon ein sehr berühmter Gangsterfilm. Und da gab es aber nicht dieses Moment des Kubaners, der in die USA gekommen ist.
Er war auch kein Kubaner, oder? Im Original, ne?
Nein.
Das war jetzt praktisch so wahrscheinlich auf eine aktuelle Krise von Stone irgendwie bezogen, ne? Dass halt die kubanischen Flüchtlinge halt aus dem Kommunismus entfliehen und im Kapitalismus ihr Halt suchen.
Aber irgendwie, ich sehe immer Al Pacino so outriert vor mir mit dieser komischen Gesichtsbräune und,
ja,
und ich weiß nicht, falschen Haaren oder falschen Zähnen. Und natürlich wird immer parodiert, wie er am Ende vor dem Kokshaufen in seiner Villa sitzt und mit der großen Wumme, mit dem Maschinengewehr.
Das hat dann Harald Schmidt, hat das mal als Einspieler benutzt, wie er seine Nase, seinen Kopf in diesem Koksberg immer versenkt. Ne? Also Pacino hat ja behauptet, er bis heute hätte noch nie Kokain genommen und das sei ihm sehr schwer gefallen. Er hat ja für die Rolle es nicht genommen, aber irgendwie so zu tun oder das nachzufinden, wie das sein muss.
Das Method-Acting.
Ja, totales Method-Acting. Moroder hält ja auch seinen großen Moment, indem er einmal das ist der einzige Schwachpunkt des Films, so eine Filmmontage irgendwie einbaut. So lauter Zusammenschnitten zu seinem Soundtrack, vielleicht hat er darauf auch selber bestanden. Mir ist irgendwie nicht ganz klar, wohin hier die Message bestehen soll, wenn ein kubanischer Flüchtling nach Amerika kommt und, weißt du, Tony Montana hat keine Fallhöhe. Er will von Anfang an, will er das Beste für sich rausholen, ist dazu noch verliebt in seine eigene Schwester, was auch irgendwie so richtig Sinn ergibt. Aber was genau wollte Oliver Stone, der bekennender Linksaktivist auch ist, uns damit eigentlich mitteilen? Ja. Natürlich USA für zu verderben, aber Tony Montana war von vornherein ja auch auf aus, ein verdorbener Mensch zu werden. Seine Mutter verstößt ihn ja sogar.
Naja, das sind ja die Verlockungen des Kapitalismus, die Oliver Stone da zeigen. Und die Verlockung der eigenen Schwester.
Aber war nicht einfach nur von vornherein ein sehr charakterschwacher Mann? Ist ja auch die Frage, ne?
Ja, charakterschwach oder charakterfest, ne? Also es schreckt ihn jedenfalls nichts. Ja. Er kann auch mit elektrischen Säge Arme abtrennen, wenn es nötig ist.
Ja, also es wundert auf jeden Fall nicht, dass dieser Mann ein großes Vorbild geworden ist für all diejenigen, die sagen, man sollte mit der Ellbogenmentalität und mit möglichst viel Brutalität seine eigenen Träume verwirklichen. Stephen Bauer macht ja auch mit als sein Freund Manny. Manny hat ja selber, beziehungsweise Stephen Bauer hat ja selber, er spielt ja immer die Nummer 2, er verliebt sich ja auch in Mary Elizabeth Mastrantonio, also die Frau, die Schwester von Tony spielt. Er selber kriegt ja, man wird es ja gesehen haben in Breaking Bad, nochmal einen ganz großen Auftritt, in der er selber einen Drogenboss spielt, also endlich oben in der Kette angekommen ist, mexikanischen Drogenboss, aber am Ende dann doch noch ausgeschaltet wird. Also dieser Film hat doch für viele Leute Verschiedenes bedeutet und zu verschiedenen ikonischen Rollen geführt, die später dann zitiert wurden. Für De Palma war das halt ein weiterer kommerzieller Tiefpunkt leider in den 80ern. Ne? Also ich weiß nicht, welchen Film er exakt davor gemacht hat, aber auch Blowout ist ja zumindest an der Kasse von 81 hinter den Erwartungen geblieben. Und Der Tod kommt zweimal, den wir auch besprochen haben, war auch kein Hit. Mhm. Wenigstens hat er zwar diesmal auch wieder so seinen Tracking-Shot gemacht und so durchgehende Kameraeinstellung, aber an Hitchcock-Zitaten hat er sich diesmal nicht gewagt. Ne?
Naja, das ist schier nicht möglich, weil dieser Gangster Mafia-Geschichte, aber was für ein Name, Tony Montana. Ja. Also der Oliver Stones Meisterwerk. Also die Namen Flashdance habe ich jetzt gerade nicht parat, aber die müsste man sich auch der Zunge zergehen lassen. Wir kommen gleich zu einigen russischen Namen in einem Drehbuch. Eines wollte ich noch sagen, Michelle Pfeiffer hast du, glaube ich, nicht erwähnt.
Ja, ist richtig.
Hast du nicht genannt, ja. Die man doch noch gar nicht kannte, oder?
Nein, das war ihre Durchbruchsrolle. Ja. Und sie soll sich auch sehr unwohl am Set gefühlt haben, gerade mit so einem Method Actor wie Pacino. Ja. Es gibt ja so eine Tanzszene, die wirklich glorios ist, eine der besten Tanzszenen überhaupt, in der sich der Angeber Montana halt so schwiemelig irgendwie an sie rantanzt und mit Overacting halt versucht, wie ein Tänzer rüberzukommen, während sie halt so eine New Wave, typische 83er New Wave unterkühltert hat. Natürlich kommen die beiden irgendwann zusammen, weil er sie halt erobert. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie die Spiel von Robert Loggia, den er dann ja auch ermorden lässt.
Ja, ich glaube zunächst Robert Loggia, den man auch erwähnen muss. Ist der nächste Name, an den ich erinnern wollte. Robert Loggia in einer seiner größten Rollen, eine fantastische Darstellung auch.
Es ist einfach, ich hab vor allem immer diese Anzüge im Kopf. Ja. Also Robert Loggia trägt, glaube ich, so einen ganz cremeweißen Anzug. Ja. Generell, das ganze Pastell-Set-Design, die Villen, ne? Also dieser riesige Pool, in dem Pacino seine Zigarre schmaucht. Also wirklich vom Feinsten, muss man sagen. Es ist richtig ein Film, der fast noch Miami-Weißiger war, Miami als ein Jahr später Miami Weiß. Ne? Spielt ja auch Miami.
Ist, glaube ich, nur etwas greller, nicht so pastellen, wie die Ästhetik, die Michael Mann dann für Miami Vice erfunden hat. Also es ist doch etwas De Palma-hafter.
Ja.
So habe ich den Film in Erinnerung. Du hast diese Sonnentapete, Sonnenuntergangstapete, Welcome to Paradise oder so.
Ja, das war ja aus Kalitos Way, ne? Escape to Paradise. Escape das ist ja das große Motiv über diesen sensationell traurigen Film Kalitos Way, in dem man sich einfach in den letzten Todesmomenten sehnt, sie auf die karibische Insel zu flüchten. Und Tony guckt halt nicht einmal auf die Tapete. Der ist gemeinsames Motiv mit der Tapete. Er ist Teil dieser Tapete quasi geworden. Mhm. Aber ihn interessiert, also er will ja immer weiter. Das Escape to Paradise bedeutet ja, dass sich irgendwann zur Ruhe setzt. Das ist für ihn überhaupt keine Option. Er weiß nicht, was es bedeutet, sich zur Ruhe zu setzen und sich mit dem zufrieden zu geben, was er hat. Er will einfach immer reicher werden.
Und Robert Loggia ist schon da mit Michelle Pfeiffer und verliert auch sein Leben schließlich.
Ja.
Aber Loggia verkörpert, der ist eigentlich die Vaterfigur, der ist der Traumgestalt für Tony Montana. Eben der weiße Anzug, die Großzügigkeit, die Grandezza, die Tony Montana ja auch nie erreichen wird. Ne? Noch in seinem letzten Mal, er hat eine Größe, wenn er mit dem Maschinengewehr am Ende alles zusammenschießt, bevor er selbst erschossen wird. Aber es gelingt ihm eben nicht, diese Suave von Robert Loggia.
Oh du, wir haben einen vergessen.
Wen?
Wir haben übrigens eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr hart fand. F. Murray Abraham, der Verräter, wird mit dem Hubschrauber davon geflogen und dann erhängt an den Kufen, oder die schmeißen ihn einfach raus und dann hängt er da einfach rum oder so.
Ja.
Das wird Tony demonstriert von einem größeren, zur Zeit noch größeren Drogenhändler, der sagt, Tony, darfst mich niemals anlügen und niemals enttäuschen.
Mhm.
Und das als Machtdemonstration. Und natürlich wird es Tony nicht gelingen, dieses Versprechen einzuhalten.
Ja.
Ne? So, dann kommen wir jetzt zum letzten Film, auf den freue ich mich auch sehr. Wir kommen wieder zu James Horner als Soundtrack-Komponisten wir spielen kurz Titelmelodie ein. Ja, das war Michael Apted's Film Gorky Park. Bevor du von dem Film berichtest, möchte ich noch mal kurz eine Sache noch mal erwähnen. Der Synchronsprecher von Lee Marvin, Arnold Marquis. Mhm. Ich weiß nicht genau, wann der gestorben ist. Ich glaube, um 2010 herum. Er hat
auch John Wayne gesprochen.
Er hat John Wayne gesprochen. Er hat Bud Spencer gesprochen. In diesem Film spricht er Lee Marvin. Und diese Stimme, solche Stimmen gibt es heute einfach nicht mehr.
Ja.
Also ich könnte diesen Film, als ich ihn wieder gesehen habe, ich könnte auf schwarz stellen, also so ein Bild wegmachen. Oder so wie ich es früher gemacht habe, wenn ich aus Film Hörspiele gemacht habe, gab es immer so lange dicke Kabel, die steckst du dann in den Röhrenfernseher rein und dann in deinen Kassettenrekorder. Und dann kannst du ein Hörspiel halt aus dem Film rausmachen, indem du es einfach aufnimmst.
Mhm.
Ich könnte alles ins Bild wegmachen und nur Lee Marvins Synchronsprecher hören, wie Arnold Marquis, der leider nicht mehr lebt, das gesprochen hat. Ne?
Mhm.
Also die Stimme war fast noch besser als Lee Marvins Originalstimme, die auch schon so rauchig
ist. Ja, und das ist nahezu unglaublich, dass man Lee Marvins Stimme noch übertreffen kann oder Lee Marvins Präsenz. Das gibt es nämlich nicht auf der Welt, oder das gab es damals nicht. Ein so legendärer, großartiger Schauspieler, damals schon sehr weißhaarig, knorrig, das gegerbte Gesicht und
also Alkohol aufgedunsen, ne, oder?
Ja, ne, ist ja gar nicht so sehr gedunsen. Also schon
so alkoholrot.
Und das sind so wie Aknenarben. Also das Gesicht ist so vollkommen gegerbt. Es gibt eine Szene da im Schwimmbad, William Hurt gegenübersteht und dann hat man das glatte, undurchdringliche, mutige Gesicht von William Hurt und dann das Gesicht dieses amerikanischen Zobelhändlers. Ne?
Ja, das eine ist halt unerfahren, das von Hurt, ne? Obwohl er spielt so einen weichen Menschen, also er sieht aus wie ein weicher Mensch.
Weich ist
Entschuldige. Er sieht aus wie ein weicher Mensch, der keine Erfahrung hat. Natürlich hat er Erfahrung, aber im Vergleich zu Osborne ist er halt jemand, der erst noch irgendwie sich die Meriten da irgendwie erarbeiten muss. Also so wirkt es zumindest.
Also er ist Polizeiinspektor, aber eben kein KGB-Agent. Und hier ist mit einem Fall zu tun, nämlich drei erschossene, zwei Männer und eine Frau, die erschossen wurden und das Gesicht zertrümmert wurde, die Haut wurde abgezogen. Diese können nicht identifiziert werden. Hurt gibt bei einem Professor in Moskau, spielt in Moskau, richtig?
Ja. Drehort
nicht
übrigens.
Nicht St. Petersburg. Ja,
Drehort ist.
Die Pointe.
Ja, okay. Nee, erzähl du.
Ja, sag du.
Naja, also die haben den gedreht.
Es waren zwei Orte.
Ja, in Stockholm und Helsinki, wenn ich es richtig gemerkt habe. Ne? Und das haben sie gut gemacht. Also sieht aus wie Russland, ne?
Ja, würde ich mal sagen. Aus wie on location.
Ja.
Die haben offenbar in Helsinki diese Straßen gefunden.
Ich glaube, der erste westliche Film, der drüben gedreht werden durfte, war das nicht GoldenEye? 95 in St. Petersburg, ich glaube, war das so berühmt.
Oder Jagd auf Roter Oktober.
Ja.
Aber das spielt unter Wasser.
Russisches Gewässer.
Also in Stockholm spielt sowieso das Ende des Films, aber die Szenen, die Moskau darstellen, die haben wahrscheinlich auch einiges Stockmaterial verwendet, aber die Szenen, die in den Straßen spielen, sind wahrscheinlich in Helsinki gefilmt worden. Naja, jedenfalls gibt William Hurt bei diesem Professor, der sich zuerst weigert, die Rekonstruktion dieser Gesichter in Auftrag, damit die sie identifiziert.
Weißt du, wer den spielt, diesen Professor?
Nein.
Das ist Ian McDiarmid, der den Imperator spielt aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Da den haben wir auch
Imperator.
Schon, ja, also der die meiste unter der Kapuze versteckt ist. Da haben wir sozusagen auch einen Kreis mit geschlossen. Aber da, weißt du, das ist doch diesen Gesichtslosen ihr Gesicht wieder zurückzugeben. Das ist ein Motiv, das du oft hast bei Filmen, denen es um Diktaturen geht oder irgendwelche Staaten, die Repression haben, wo Menschen sterben, von denen man nicht weiß, wer das ist. Und das ist total egal, wie die Gesichtslosen tot in den mexikanischen Drogenkartellmassengräbern. Und da geht's, hier geht's auch darum, dass du den Gesichtslosen das Gesicht zurückgibst.
Ja. Und es gibt eine Frau mit einem Gesicht, die zusammenhängt mit diesen dreien, ja, von denen eine Amerikaner ist. Und sie heißt Irina. Eine leider, das kann ich jetzt nicht nachschauen, heute nicht mehr bekannte Schauspielerin, die damals gerade eingeführt wurde. Und der man eigentlich eine große Karriere hätte voraussagen können.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß nur noch, dass sie, glaube ich, in ihrer Heimat dann irgendwie Bühnenschauspieler geworden ist. Das ist
ja
alles, weiß ich nicht. Kann ich nur schaffen. Aber
Irina, Irina träumt davon, das Land zu verlassen, und sie glaubt, dass sie niemals rauskommt. Und ihre Freundin, die getötete Frau ist, von der sie aber nicht glaubt, dass die getötete Frau ist, sondern von der sie glaubt, dass sie das Land verlassen hat, dass sie jetzt irgendwo in Amerika sitzt und glücklich ist. Und dass diesen bizarren Traum, diese Einbildung, teilt sie William Hurt mit, der sie befragt, denn an den Füßen der Toten wurden Schlittschuhe gefunden, in denen seltsamerweise der Name Irinas eingraviert war. Und das ist der einzige Hinweis. So, die Spur führt also zu Irina. Und William Hurt versucht sie davon zu überzeugen, dass ihre Freundin nicht mehr lebt, sondern mit zwei anderen im Park erschossen.
Aber William Hurt, alias Arkady, wie er genannt wird, Arkady, der hat oft das Nachsehen, ne? Der wird ordentlich verprügelt. Also er ist irgendwie hochrangig in seinem Job, aber wann immer er Verfolgungsjagden geht, kriegt er oft dann auf den Deckel.
Ja, natürlich, und das er tritt gegen den KGB an und ja, es kommt
gegen
ein amerikanischer Detektiv Brian Dennehy.
Brian Dennehy, ne? Also wir haben ihn ja in Rambo kurz zuvor gesehen, er ist ja leider auch vor ein paar Monaten, glaube ich, erst gestorben. Er sagt ja den schönsten Satz im gesamten Film, den sagt er zu William Hurt, er sagt, ich habe es mir aufgeschrieben, ich finde es erstaunlich, dass ihre Leute dafür Verständnis haben, dass man von einer Frau besessen ist. Also da geht es auch nochmal darum, dass der Amerikaner, dem am Ende auch so eine Dienstmarke kurz vor seinem eigenen Ende zurückgegeben wird, dass er einfach irgendwie die Russen auch nochmal, es geht um die gegenseitige Verständigung, auch nochmal kennenlernt und halt merkt, dass diese KGB-Agenten oder die Polizisten Russlands, das ist halt auch keine, wie man immer sagen würde, Maschinen sind, ne, in der Achse des Empire of Evil. Ne?
Ja, und es ist sogar noch ein anderes Motiv sozusagen, das der russischen Literatur, der russischen Seele und des Melancholischen. Am Ende sagt Hurt zu Irina in Schweden, hat den Auftrag vom KGB bekommen, gegen ihn, also um den Preis ihrer Freiheit, oder vielmehr ist der Gewinn, dass sie die Freiheit erlangt. Er musste den Pelzhändler Marvin umbringen.
Ja, der Zobelhändler. Aber ich finde es ja schon toll, es ist ja zu keiner Zeit ein Whodunit, ne? Also dieser Osborn wird eingeführt und du weißt sofort, der hängt irgendwie damit zusammen. Entweder hat er es selber gemacht oder einen Auftrag gegeben, ne? Das finde ich ja ehrlich gesagt erleichternd, weil man hätte natürlich so machen können, wer ist dieser geheimnisvolle Amerikaner, der mit Zobelpelzen irgendwie handelt? Nein, es wird vorne einfach klar gemacht, Lee Marvin ist der Baddie und die beiden werden am Ende sich gegenüberstehen.
Ja, na, es geht um Folgendes. Die beiden Systeme, der Kapitalist kommt ins Land, kungelt mit den Geheimdiensten und der staatlichen Obrigkeit, steckt mit einem unter der Decke, nämlich genau mit jenem Mann, den William Hurt für seinen Förderer hält, der ihn aber hinters Licht führt und in Gefahr bringt. Und Hurt ist sozusagen das Bauernopfer. Und es wird der Eindruck erweckt, dass er Marvin nahe kommt und dass er soll Marvin auch im Auftrag dieses Oberen zur Strecke bringen. Der sagt, dann fassen Sie ihn. So, und darauf fällt William Hurt, der sonst der gescheit ist, herein. So, es gibt den Kapitalisten und es gibt den russischen Melancholiker. Und was ich vorhin sagen wollte, am Ende des Films sagt er, wenn du mich ansiehst, was siehst du, Irina? Einen Russen. Ich kann nicht mit dir nach Amerika gehen. Und das ist genau das Gegenteil von ihr. Sie kann in Russland nicht leben, sie will flüchten, sie träumt von Amerika. So, er kann nicht nach Amerika gehen, er muss in Russland bleiben, er muss zurückkehren. Und dann die letzten Worte, das ist eigentlich eine Variation von Casablanca, als ich jetzt den Film noch einmal sage, es ist Casablanca, sie sind am Flughafen. Und dann hört man aus dem Off etwas kitschig, irgendwann Irina, irgendwann.
Ja, sie sagt, man hört aus dem Off ja auch noch ihre Worte.
Irgendwann. Ja, genau. Also man hört es, er sagt es und man hört aus dem Off, wie sie auch träumerisch irgendwann sagt. Und das irgendwann wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Man sieht dann im Nachklapp sogar noch, wie er die Zobel freilässt.
Das ist also ja der
das
Punkt.
Das ist eine Rückblende, er lässt die Zobel frei.
Die Zobel sind ja sozusagen, das ist allegorisch vielleicht etwas platt, aber die Zobel sind ja die einzigen, denen am Ende wirklich tatsächlich buchstäblich auch die Freiheit geschenkt wird. Ja. Er bleibt in seinem System gefangen, sie kann mit ihm nicht leben, sie bleibt auch eine Gefangene dadurch. Und die Zobel, diejenigen, um die es indirekt die ganze Zeit geht, sind dann die einzigen Tiere, die dann, die einzigen Lebewesen zwischen Menschen und Tieren, die dann überhaupt dann irgendwie in Freiheit leben dürfen.
Ja, nachdem die Marvin bereits erschossen wurde, und zwar nämlich von ihr. Denn er wollte William Hurt, vor allem wollte, wie heißt Arinka?
Akadi.
Akadi. Er wollte Akadi vor allem eines sagen. Alle Menschen sind korrupt. Alle. Ohne Ausnahme. Er wollte die Zobel kaufen und er wollte sich Irina kaufen.
Ja, aber Russland sieht toll aus in dem Film, oder? Also ich habe mich die ganze Zeit da wie in Russland gefühlt. Das haben
sie Russland gemacht. Sieht herrlich aus. Also in meiner Vorstellung denke ich immer an Balalaika-Musik, aber der Film hat gar keine Balalaika-Musik.
Der das ist das
Russlandhaus mit Sean Connery.
Ja, der hat einen halb elektronischen Score von James Horner. Musst du James Horner sagen, ja, er beklaut sie im laufenden Band selbst. Es sind also etliche Melodieschleifen drin, die er in Star Trek 2 schon gehabt hat oder die in Krull dann auch vorkommen. Aber sei es ihm gegönnt, weil wenn man bei sich selber klaut, ist sowieso alles in Ordnung. Es ist halt irgendwie, ich fand es irgendwie interessant, dass in diesem kalten Kriegsjahr halt ein Film gemacht wurde von Amerikanern, der nicht mit Russen besetzt war, sondern den Amerikaner Russen spielen und der Russe trotzdem an sich nicht verteufelt wird. Das kann man nicht sagen. Die haben ja auch in den gleichen Jahren noch Filme gemacht, in denen die CIA-Leute irgendwie durchdrehen oder Scheiße bauen. Also es war kein propagandistischer Film gegenüber der Sowjetunion. Das kann man einfach nicht sagen.
Und Hurt kann einen Russen spielen. Also er kann nahezu alles spielen, wie sich dann ja auch bei dem Oscar-Film
Gottes vergessene Kinder.
Nee, er hatte für den Spinnen.
Kuss der Spinnenfrau hat er den ja bekommen.
Kuss der Spinnenfrau.
Genau. Das war ja noch vor Gottes.
Kuss der Spinnenfrau. Dafür hat er den Oscar bekommen. So, und das war dann so der Höhepunkt seiner Schauspielkunst. Mhm. Aber der ist in Gorky Park schon sehr, sehr gut. Er ist undurchsichtig. Er wird unterschätzt. Er geht bedächtig vor, aber er kann sehr, sehr brutal sein. Er nimmt alles persönlich. Sein Freund wird umgebracht. Am Ende wird Brian Dennehy, mit dem er sich angefreundet hat, schwer in Ordnung, sagen sie beide voneinander. Und der wird an den Baum gebunden, weil Lee Marvins Hunde getötet hat. Na, dafür wurden wir gleich getötet.
Aber er schafft eine Sache, die kann nur er. Er kann einem Schurken hinterherrennen, der wiederum seiner Irina hinterherrennt, ohne selber entdeckt zu werden. Ja. Er befindet sich während des Verfolgungstags nur 2 Meter hinter dem, der eigentlich hinter seiner Frau ist und wird nicht bemerkt.
Ich glaube, also das ist sogar ein
Samtfuß.
Dann laufen sogar vier.
Vier laufen da sogar, genau.
Vier Menschen laufen hintereinander. Und er springt dann durchs Fenster, um Irina zu retten, die schon kurz vor der Todesspritze, hier wurde schon was initiiert und dann muss er sie herunterkühlen. Es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte, also sie verweigert sich ihm lange und sagt, rede nicht so viel, Arkadi. Du redest, stell nicht so viele Fragen. Du stellst so viele Fragen will sie nicht hören. Und Und dann ist aber eben doch diese, diese traurige Leidenschaft. Das ist aber nicht so voyeuristisch gefilmt. Also man sieht ja den Unterschied zwischen Michael Apted, der ein britischer Regisseur ist, und der Art, wie sehr grell und voyeuristisch Adrienne Lyne, Jennifer Beals viele Frauen.
Ich bin ja schon froh, dass sie in dem Film nicht einmal irgendwie Dokumentaraufnahmen vom Roten Platz oder Kreml gezeigt haben, was man eigentlich hätte erwarten müssen. Ne?
Also Kreml.
Das haben sie zum Glück nicht gemacht, ne? Haben nur auf eigenes Material.
Nee, vertraut. Aber der Gorky Park, ne? Der Gorky Park.
Ja.
Und der Schnee und der Wodka und das Eislaufen. Und
die Wodkaflasche steht immer auf dem Schreibtisch.
Ja, genau. Und es wird geraucht und man ist betrunken und man trägt immer diese Pelzmütze. Vor allem Lee Marvin hört bei diesem Augenduell, ob er nicht auch gerne eine Zobelmütze hätte. Ne? Ja, und am Ende bringt er auch die Zobelmütze.
Ja, weil diese doofe Mütze, die ihm immer entgegenwirft, die dann wegfährt. Ja, irgendwie, was ist der Unterschied zwischen der Haut einer Frau und dem Pelz eines Zobels und so? Das ist natürlich ein bisschen dämlich, ne? Aber sonst ein toller Film. Wir empfehlen ihn beide. Wir sind ein bisschen ausgepowert jetzt, haben wieder eine sehr lange Sendung gemacht. Nächste 83er-Episode besteht wieder aus 10 Filmen. Wir haben noch einige Highlights für euch parat.
Wargames.
Das fliegende Auge, sagen wir nur, auf den freue ich mich auch besonders. Und ein Film, auf den ich jetzt schon freue zu sprechen, nämlich Psycho 2. Okay, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Bis bald.